Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Gegenstand der heutigen Anhörung ist ja der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Beschleunigung des Ausbaus von Geothermieanlagen, Wärmepumpen, Wärmespeichern sowie Änderung weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen für den klimaneutralen Ausbau der Wärmeversorgung. Und ich darf zu unserer heutigen Sitzung im Einzelnen begrüßen natürlich Sie, sehr geehrte Damen und Herren, Sachverständige. Ich begrüße die Kolleginnen und Kollegen vom Ausschuss für Wirtschaft und Energie, natürlich die Bundesregierung, vertreten durch unseren Staatssekretär Stefan Runhoff sowie die zugehörigen Fachbeamten. Herzlichen Dank, dass Sie heute Morgen gekommen sind. Aber auch die Vertreterinnen und Vertreter unserer Bundesländer, der Medien und auch der Gäste hier im Anhörungssaal bzw. an den Bildschirmen, die im Internet oder im Parlamentsfernsehen unsere Sitzung heute Morgen verfolgen können. Ich darf den Sachverständigen sagen, dass Sie im Vorfeld informiert worden sind. Sollten Sie zum heutigen Beratungsgegenstand irgendwelche finanziellen Verflechtungen haben, sei es Beratungsmandate oder sonstige Sachen, dass Sie das uns anzeigen sollten. Bisher ist nichts bei uns eingegangen. Sollte der ein oder andere jetzt in der Überlegung zum Ergebnis kommen, dass er doch irgendwie mit befasst ist, dann ist es kein Problem. Dann würden Sie das einfach nachher bei Ihrer Stellungnahme noch mit kurz zu Protokoll geben, dass wir allen unseren gesetzlichen Bedingungen gefolgt sind. Zum Ablauf der heutigen Sitzung haben wir uns darauf verständigt, dass zunächst die Sachverständigen Gelegenheit haben zu einem Eingangsstatement. Wir machen das in alphabetischer Reihenfolge von jeweils 3 Minuten. Anschließend kommen die Fragen aus den Fraktionen und die Obleute haben festgelegt, dass wir insgesamt 2 Stunden heute uns Zeit nehmen für diese Diskussionen. Und wir werden das so machen, dass pro Wortmeldung aus den Fraktionen wir 3 Minuten Zeit haben, allerdings inklusive der Antworten unserer Sachverständigen. Deswegen bitte ich die Kolleginnen und Kollegen, je kürzer Sie fragen, umso länger bekommen wir dann auch Antworten der Sachverständigen. Und wir blenden die Zeit ein. Wenn es nachher 2-3 Sekunden drüber sind, dann dürfen Sie den Satz sicherlich auch noch fertig machen. Aber ansonsten wollen wir das relativ eng einhalten, des Zeitbudgets. Ich darf den Kolleginnen und Kollegen noch sagen, wir haben ja auch die schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen schon bekommen. Die sind auch ausgeteilt worden. Wenn sie noch einer braucht, liegen sie auch noch hier. Und dann würde ich vorschlagen, wenn Sie keine weiteren Fragen haben, dann fangen wir mit den Sachverständigen an. Und ich darf Herrn Fabian Ahrens am Anfang das Wort geben, wenn Sie ganz kurz sagen, für welche Institution Sie geladen sind, weil dann haben wir es im Protokoll drinstehen. Freue ich mich. Herzlich willkommen bei uns. Und wenn Sie mit den 3 Minuten anfangen würden. Wir müssen natürlich ein Mikrofon machen, weil wir ein Wortprotokoll aufnehmen. Das ist dann einfacher für die Protokollführung.
So. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Fabian Ahrens. Ich bin Gruppenleiter am Fraunhofer IEG, leite dort eine Arbeitsgruppe für thermische Energieanlagen, bin also Experte vor allen Dingen für den oberdichtigen Teil der Geothermie, zu der wir uns heute, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu werden, und ein wesentlicher Baustein davon ist die Wärmewende. Grob gesagt, mit der Geothermie kann man im oberflächennahen Bereich vielleicht die Hälfte des Wärmebedarfs in Deutschland, sowohl Raumwärme, Warmwasser, als auch Prozesswärme obendrauf decken. Mit der tiefen Geothermie sind da so Zahlen, die etwa ein Viertel etwa erwarten lassen. Insofern kann die Geothermie einen wesentlichen Beitrag zur Wärmewende leisten. Sie ist, wenn sie denn entsprechend die Risiken abgesichert bekommt, günstig, auch im Vergleich zu anderen Umweltwärmequellen für große Anlagen, zum Beispiel Flusswärmepumpen und Abwasser zum Beispiel. Insofern ist die Beschleunigung des Rollouts der Geothermie erstmal grundsätzlich sehr zu begrüßen und die entsprechenden Maßnahmen, die Prozesse rundherum zu beschleunigen. Es fällt allerdings auf, dass die anderen Technologien, eben wie die Wärmepumpen, insbesondere die Wärmequellen Wasser und auch die industrielle Abwärme, dort in diesem überragenden öffentlichen Interesse, was dort eben ausgesprochen werden soll, nicht mit vorkommen und nicht gleichberechtigt sind. Ebenso gilt das Ganze für die Fernwärmeleitungen. Hier würde es eine gewisse Präzisierung brauchen. Weiterhin ist es so, dass die Überschneidungen zum Gut Trinkwasser doch erheblich sind und auch dort sichergestellt werden muss, dass dieses lebenswichtige Wasser, eben Trinkwasser, geschützt wird. Grundsätzlich kann mit dem Gesetz ein wertvoller Beitrag geleistet werden, damit die Klimaziele Richtung 2045 erreicht werden. Insbesondere wäre es wichtig, wenn ein ambitioniertes, dezidiertes Ziel dafür festgelegt würde, für den Ausbau. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir zu Herrn Gregor Dilger.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, mein Name ist Gregor Dilger. Ich bin für den Bundesverband Geothermie hier, also vertrete die Erdwärmebranche, die sich herzlich nochmal bedanken will für die Gelegenheit, hier Stellung zu beziehen und überhaupt für den Gesetzesentwurf, der hilft, eben die Investitions- und Versorgungssicherheit zu stärken. Klingt ein bisschen überraschend vielleicht, aber ich will darauf kurz eingehen. Erdwärme ist eine Schlüsseltechnologie der Wärmewende. Sie liefert zuverlässig und nachhaltig Energie und das zu jeder Tages- und Jahreszeit. Sie macht uns unabhängig von Energieimporten und stärkt unsere Wirtschaft. Wenn wir Versorgungssicherheit, Klimaschutz und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zugleich erreichen wollen, dann brauchen wir Erdwärme. Das Geothermie-Beschleunigungsgesetz sieht hierbei die passenden Unterstützungsmaßnahmen vor. Es stellt die Erdwärmenutzung ins überragende öffentliche Interesse, schafft verlässliche Verfahren und entlastet die Genehmigungsbehörden. Es bringt damit die notwendige Rechtssicherheit für die vielen Stadtwerke und Energieversorger, die heute in die Zukunft ihrer Bürger und Kunden investieren wollen. Dabei ist klar, Geothermieanlagen sind sicher. Der Schutz von Grund- und Trinkwasser wird in den Genehmigungsverfahren intensiv geprüft. Tiefengeothermische Bohrungen sind zuverlässig gegenüber Trinkwasserschichten abgesichert. Monitoring macht es möglich, den Anlagenbetrieb zu regeln, wenn Erdschwingungen messbar, aber noch nicht spürbar sind. Ein Sicherheitsabstand zu Wasserbrunnen ist verpflichtend. Und ein aktuelles Rechtsgutachten zeigt, bei möglichen Bergschäden besteht keine Haftungslücke, anders als von manchen behauptet. Bürger sind im Bergrecht sogar besser geschützt als in anderen Rechtsbereichen, wie zum Beispiel bei Baufehlern. Viele Stadtwerke und Industrieunternehmen möchten jetzt investieren. Sie denken langfristig, sie sind vor Ort verankert und wollen strategische Versorgungssicherheit statt kurzfristiger Brennstoffsicherung. Für diese Versorgungssicherheit wollen sie im Gegenzug lediglich Planungs- und Investitionssicherheit. Und genau dazu trägt dieses Gesetz bei. Das Gute dabei, mit dem Geothermieausbau wird zusätzlich die heimische Wertschöpfung gestärkt. Denn die Investitionen in Geothermie bleiben im Land. Sie stärken kleine und mittelständische Unternehmen, kommunale Energieversorger und auch die kriselnde Bauindustrie im Allgemeinen. Wir haben in 2022 schmerzlich gezeigt bekommen, dass wir von Energieimporten absolut abhängig sind. Mit dem Ausbau der Geothermie können wir den Spieß umdrehen und statt Brennstoffe zu importieren, Know-how exportieren. Das erste spezifische Geothermiegesetz verbessert die Möglichkeiten, diese Chancen maximal zu nutzen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank für Ihre Erläuterungen. Und als nächstes haben wir Herrn Patrick Hinze.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, werte Interessierte am Thema, vielen Dank für die Einladung zu diesem wichtigen Thema der unter anderem Geothermie und dem Geothermieausbau in Deutschland. Ich bin als Referatsleiter bei der Münchner Rückversicherung verantwortlich für Emerging Green Technologies. Und dazu zählt neben zum Beispiel Elektromobilität und Wasserstoff auch die Geothermie. Wir sprechen heute über geothermische Projekte, die teilweise als tiefe Geothermieprojekte erschlossen werden. Diese Projekte haben extrem hohe Investitionsnotwendigkeiten am Beginn der Projekte. Am Ende sind die Erfolge der Projekte allerdings abhängig von der Fündigkeit dieser Maßnahmen. Und im Nichtserfolgsfall stehen große Investitionen im Risiko. Auch wenn die Örtlichkeiten und die Verfahren sorgfältig eingesetzt und ausgewählt werden, kann es trotzdem immer wieder zu Abweichungen in den erwarteten Förderraten kommen. Wir haben in der Vergangenheit häufiger gesehen, dass Projekte nicht fündig waren oder nur eine teilweise Fündigkeit aufgewiesen haben. Um diese Projekte jetzt kreditfähig zu machen, benötigt es eine professionelle Absicherung dieses Fündigkeitsrisiko. Dazu ist es notwendig, die geologischen Risiken zu bestimmen und einzuschätzen. Sorgfältiges Vorgehen ist wichtig und am Ende eine maßgeschneiderte Lösung zur Absicherung und Finanzierung dieser Projekte. Die Unsicherheit der Projekte ist real, aber sie ist zu managen. Wenn die Projekte professionell finanziert und abgesichert werden, dann kann auch der Markthochlauf der Geothermie in Deutschland gelingen. Und die Wärmewende braucht Geothermie. Geothermie braucht aber auch Risikomanagement. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir zu Frau Dr. Cornelia Niklas.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Anwesende. Mein Name ist Dr. Cornelia Niklas. Ich leite den Bereich Recht bei der Deutschen Umwelthilfe. Die Deutsche Umwelthilfe begrüßt die Intention des vorliegenden Gesetzentwurfs, den Ausbau von Geothermieanlagen, Wärmepumpen, Wärmespeichern und Wärmeleitungen zu beschleunigen. Wir halten diese Technologie grundsätzlich für essentiell, um eine klimafreundliche Wärmeversorgung sicherzustellen und damit zur Dekarbonisierung dieses Sektors beizutragen. Hervorzuheben ist, dass der Gesetzentwurf zur Beschleunigung von Verfahren zum Teil Instrumente wählt, die aus unserer Sicht durchaus sinnvoll sind, weil sie Verfahren effizienter machen können. Hierzu zählen insbesondere die verstärkte Digitalisierung, die erweiterte Abwicklung von Verfahren über einheitliche Stellen oder auch das überragende öffentliche Interesse für die genannten Anlagen. Kritisch sehen wir Instrumente wie Beteiligungsfiktionen und Fristverkürzungen, weil sie das Problem langwieriger Verfahren nicht zu lösen vermögen und eher Rechtsunsicherheiten schaffen. Indem der Gesetzentwurf Verfahrensrecht abschwächt, riskiert er zudem, dass Aspekte des materiellen Umweltrechts vernachlässigt werden. Denn mit jedem formellen Verfahrensschritt, auf den verzichtet oder der reduziert wird, wird sehenden Auges in Kauf genommen, dass materielles Recht nicht oder nur unzureichend abgeprüft wird. Die Prüfung von Umweltauswirkungen ist indes kein Nice-to-have, auf das man auch verzichten könnte, sondern sichert den Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Ein wichtiges Anliegen ist uns auch der Trinkwasserschutz, dem an keiner Stelle im Gesetzentwurf hervorgehobene Bedeutung beigemessen wird. Der Trinkwasserschutz muss aber Priorität haben, gerade angesichts zunehmender klimatischer Veränderungen. Hier raten wir dringend, im Gesetzestext des Geothermiebeschleunigungsgesetzes sicherzustellen, dass es keine Abwägungen oder sonstigen Einschränkungen zulasten des Trinkwasserschutzes gibt. Das überragende öffentliche Interesse für die im Anwendungsbereich des Gesetzes genannten Anlagen also nicht gilt, wenn Belange der öffentlichen Wasserversorgung betroffen sind. Dies würde auch den Vollzug erleichtern. Der Vollzug ist ohnehin eine der zentralen Stellschrauben für beschleunigte Verfahren. Die Vollzugsbehörden müssen in die Lage versetzt werden, die Regelungen innerhalb der Fristen sachgemäß anzuwenden. Das heißt, sie müssen personell und technisch entsprechend ausgestattet werden. Daran krankt es aber seit Jahren. Dieses Problem muss konsequent mit den Ländern angegangen werden, wie es auch mit dem Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung zwischen Bund und Ländern 2023 vereinbart worden ist. Vielen Dank.
Herzlichen Dank und wir kommen zu Herrn Professor Dr. Otto.
Sorry, ich bin das erste Mal hier, deswegen mag man mir das nachsehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Sven-Joachim Otto. Ich bin vom Beruf Rechtsanwalt im Energierecht tätig und bin Direktor beim Institut für Berg- und Energierecht der Ruhr-Universität in Bochum. Das GOBG in der jetzigen Fassung implementiert den Koalitionsvertrag hinsichtlich, ich zitiere, schnellstmöglich verbessertem Geothermiebeschleunigungsgesetz. Es setzt auch europarechtliche Vorgaben, zum Beispiel aus der RED III im Bereich Wärmeumwandlung und Geothermie in nationales Recht um und es signalisiert eine Priorisierung der Nutzung geothermischer und verwandter Technologien als Bestandteile der Wärmewende. Ich gehe auf einzelne Bereiche des Gesetzes ein. Zunächst mal zum Geltungsbereich. Die klare Begrenzung auf Tiefen und die eigenständige Definition schaffen hier Orientierung. Allerdings besteht das Risiko, dass bestimmte hybride Anlagen oder Kombinationen, ich denke hier vor allem an Wärmepumpen, Aquathermie oder die auch sehr stark inzwischen nach vorne rückende Abwasserwärme, nicht oder nur unklar erfasst sind. Deswegen wäre eine explizite Aufnahme der Nutzung von Abwasserwärme und Fluss- bzw. Seewasserwärme im Gesetzestext zweckdienlich. Das überragende öffentliche Interesse ist zu unterstützen, aber es ist auch schon von meinen Vorrednerinnen und meiner Vorrednerin gesagt worden, dass insbesondere eine Sachgüterabwägung, insbesondere auch hier wiederum im Bereich Naturschutz und Wasserhaushalt stattfinden sollte. Die Verfahrens- und Genehmigungsbeschleunigung wird von mir begrüßt. Auch, dass wir das Verfahren im Wesentlichen ins Bergrecht verlagern, das mit seiner Konzentrationswirkung auch zu einer Vereinfachung der Verfahren führen wird. Also diese Regelungen sind ausgesprochen positiv. Sie machen das Verfahren effizienter und erhöhen die Investitions- und Planungssicherheit. Die Änderungen im Berg- und Wasserrecht, die vorgeschlagen sind, sind sinnvoll im Sinne einer Rechtsvereinfachung. Aber auch hier ist es wichtig, dass durch die Beschleunigung keine Verschiebung der Verantwortung oder Verdünnung von Umweltsicherheits- oder Haftungsstandards erfolgt. In Bezug auf Haftungs- und Sicherheitsleistungen wird hier ein zentrales Risiko aufgegriffen, nämlich Berg- oder Untergrundschäden. Allerdings bestehen Fragen zur Angemessenheit einer Mitgliedschaft in einer Bergschadensausfallklasse als alleiniger Nachweis der Absicherung. Hier besteht ein gewisses Risiko bezüglich ausreichender Deckung im Einzelfall. Ich verweise hierzu auf den Teil 3 meiner schriftlichen Ausführungen. Insgesamt ist der Entwurf sehr gut gelungen und bietet eine hervorragende Grundlage, die Tiefengeothermie und die Wärmeversorgung in Deutschland, insbesondere im kommunalen Kontext, zu verbessern und zu dekarbonisieren.
Vielen herzlichen Dank. Dann gehen wir weiter zu Herrn Dr. Klaus Rittgen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordneter. Klaus Rittgen vom Deutschen Landkreistag hier heute, aber nicht nur als Vertreter dieses Verbandes, sondern für alle 3 kommunalen Spitzenverbände. Diese, also die kommunalen Spitzenverbände, unterstützen ausdrücklich einen schnellen Ausbau einer klimaneutralen und technologieoffenen Nutzung von Geothermie, von Wärmepumpen und von Wärmespeichern. Der Anteil erneuerbarer Energien an der Wärmeerzeugung muss dringend erhöht werden. In diesem Ziel sind wir uns offenbar einig. Wichtig ist aber auch, dass andere Belange, wie insbesondere der Schutz des Grundwassers, diesem Ziel nicht einseitig untergeordnet werden dürfen. Das ist der Grund, warum wir insbesondere die Regelung in Paragraph 4 des Geothermiebeschleunigungsgesetzes sehr kritisch sehen. Hier bedient sich der Entwurf einer Regelungstechnik, die zuletzt sehr in Mode gekommen ist und bestimmt nun auch für Anlagen zur Aufsuchung oder Gewinnung von Oberflächengeothermie, von Tiefengeothermie, für Wärmepumpen und für Wärmespeicher, dass sie nicht nur im überragenden öffentlichen Interesse liegen, sondern auch noch der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit dienen. Zu letzterem Gesichtspunkt räumt die Begründung des Entwurfs immerhin ein, dass das zumindest mittelbar der Fall sei und bezieht sich insoweit auf die Gefahren des Klimawandels. Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände ist dieser Regelungsansatz im Grundsatz verfehlt. Er soll einem zügigen Ausbau der Geothermie dienen, weil, so jedenfalls die Erwartung, sich das Interesse an den Bau entsprechender Einrichtungen gegenüber anderen Belangen im Regelfall durchsetzen werde. Dabei wird aber nicht bedacht, dass die entsprechenden Anlagen weiterhin genehmigungsbedürftig bleiben und ein entsprechendes Zulassungsverfahren durchlaufen müssen, in dem die Behörden wie bisher alle relevanten Belange prüfen müssen. Ich wage die Prognose, dass dieser Abwägungsprozess in Zukunft nicht schneller ablaufen wird, weil keineswegs ausgeschlossen ist, dass der Errichtung der Anlage gleichrangige oder höherrangige Belange gegenüberstehen. Dann besteht, wie die Entwurfsfasser selbst einräumen, ein erhöhtes Begründungserfordernis und damit wieder ein langes Verfahren. Dass der inflationäre Gebrauch des Instrumentes einer gesetzlichen Rangerhöhung für Infrastrukturvorhaben sich selbst konterkarieren könnte, haben wir an anderer Stelle schon mehrfach erläutert. Darauf will ich nur verweisen. Hier fällt besonders ins Gewicht, dass er sich auch gegen Belange des Grundwasserschutzes durchsetzen soll. Ungeachtet dieser Kritik an § 4 sind auch wir dafür, Genehmigungs- und Planungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen. Auch insoweit bedient sich der Gesetzgeber aber wieder eines scheinbar einfachen Wegs, indem er einfach auf verkürzte Fristen, auf Genehmigungsfiktionen, auf Projektmanager und dergleichen setzt, ohne an das Kern des Problems heranzugehen. Und das Kern des Problems ist die Komplexität des materiellen Genehmigungsrechts. Das müsste entschlackt werden, nur dann hätte man eine tatsächliche Beschleunigung. Abschließend noch der Hinweis, dass wir die faktische Erlaubnisfreiheit von Wasser-Wasser-Wärmepumpen bei thermischer Nutzung von Grundwasserkörpern sehr kritisch sehen. Hier schließen wir uns, um es kurz zu machen, einfach den Ausführungen des Bundesrates an. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann kommen wir zu Frau Dr. Thelen.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Gäste, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass ich erneut meinen Praxisblick mitbringen kann in die heutige Anhörung. Mein Name ist Karin Thelen, ich bin Geschäftsführerin Regionale Energiewende bei den Stadtwerken München und bin für den Ausbau der Geothermieanlagen zuständig. In München nutzen wir die hydrothermale Geothermie bereits seit über 20 Jahren erfolgreich. Aktuell haben wir 6 Geothermieanlagen in Betrieb, errichten die 7. und haben mehrere weitere in Planung. Unser Ziel ist, bis 2040 den Großteil der Fernwärme klimaneutral mit Geothermie zu decken. Dafür sind rund weitere 10 Geothermieanlagen nötig. Beim Bau und Betrieb von Geothermieanlagen blicken wir damit auf über 20 Jahre Erfahrung zurück. Bis jetzt kam es in München bei keiner unserer Geothermieanlagen zu Erdveränderungen verbunden mit der Errichtung oder dem Betrieb dieser Anlagen. Dennoch tragen Bauunternehmer und Betreiber von Geothermieanlagen alle Risiken von Bohrung und Betrieb, abgesichert durch spezielle Umwelt- und Betriebshaftpflichtversicherungen mit 40 Millionen Euro Deckung, die auch wir nutzen. Wir verfügen über sehr gute Kenntnisse des Münchner Untergrunds und vertiefen diese kontinuierlich. Anfang nächsten Jahres starten wir dazu eine weitere große 3D-Seismik-Kampagne. Gerade bei Großprojekten wie der Wärmewende und im speziellen Geothermievorhaben ist es für uns besonders wichtig, unsere Münchnerinnen und Münchner hinter uns zu wissen. Deswegen haben wir von Beginn an unserer geothermalen Ausbauaktivitäten an die Münchner Bevölkerung über die Geothermie informiert und über unsere Arbeiten im Untergrund aufgeklärt. In jüngsten Diskussionen um die Geothermie wurde ein unzureichender Wasserschutz kritisiert. Die Stadtwerke München sind selbst Wasserversorger. Trinkwasserversorger, also als Trinkwasserversorger hat für uns der Trinkwasserschutz allerhöchste Priorität und ist natürlich auch bei unseren Geothermie-Ausbaumaßnahmen gesichert. Der Wasserschutz ist obligatorisch im wasserrechtlichen Zulassungsverfahren nach dem Prüfprogramm des § 12 Absatz 1 Wasserhaushaltsgesetzes sichergestellt und bleibt auch von § 4 GOBG, der die Geothermie ins überragende öffentliche Interesse setzt, unberührt. Denn dieser Paragraph stellt lediglich die Priorisierung der Geothermie in der Schutzgüterabwägung, ohne aber den Schutz des Trinkwassers abzuschwächen. Hydrothermale Tiefengeothermie sind bereits jetzt eine sinnvolle Investition in die Zukunft für Kommunen in ganz Deutschland, sind zukunftsweisend, unterstützen die Dekarbonisierung und fördern eine unabhängige, resiliente Wärmeversorgung. Denn Geothermie kann in Verbindung, aber auch ohne Großwärmepumpen eine zentrale Rolle in der Dekarbonisierung der Wärmeerzeugung übernehmen. Allein die Tiefengeothermie kann über 30% des gesamten Wärmeverbrauchs in Deutschland decken. Insgesamt sind deutlich über die Hälfte des Wärme- und Kälteverbrauchs in ganz Deutschland realistisch erschließbar. Dazu braucht es aber die Fündigkeitsrisikoversicherung als Instrument zur Absicherung des sogenannten Fündigkeitsrisikos, sodass auch Kommunen, die noch keine alten Hasen der Geothermienutzung sind, dieses Feld erschließen können und Fremdkapital durch Risikomitigierung einbezogen werden kann.
Vielen herzlichen Dank. Und dann vervollständigen wird es Herrn Martin Weyand.
Ja, vielen Dank, sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank, dass wir heute hier auch als BDW teilnehmen können. Mein Name ist Martin Weyand. Ich bin vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Wir haben also beides Energie- und Wasserwirtschaft in unserem Portfolio. Aus unserer Sicht ist die Beschleunigung des Ausbaus von Geothermieanlagen, Wärmepumpen und Wärmespeichern durch den Gesetzentwurf ein wichtiger Beitrag zur Transformation zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung. Der Gesetzentwurf stellt somit einen substanziellen Fortschritt dar. Wir begrüßen deshalb die im Regierungsentwurf vorgesehenen Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung bei Genehmigungen, insbesondere Standardisierung und Digitalisierung der Verfahren, klare Fristen für Behörden zur Vollständigkeitsprüfung und Bearbeitung von Anträgen, die verlängerte Gültigkeit von Hauptbetriebsplänen, die gerade Bürokratie reduzieren hilft, die klare Einordnung von Geothermieanlagen, Wärmepumpen und Wärmespeichern als Vorhaben im überragenden öffentlichen Interesse ist aus unserer Sicht ein wichtiges und starkes Signal. Allerdings sollte dies auch für kleinere Wärmeleitungen gelten und diese erfassen. Gleichzeitig fehlen uns in dem Gesetzentwurf klare Regelungen, die die Vorrangstellung der öffentlichen Wasserversorgung vor der Nutzung von Erdwärme im Sinne eines überragenden öffentlichen Interesses wahren. Um die Ziele der Geothermiebeschleunigung und des Schutzes der Wasserversorgung ausgewogen in Einklang zu bringen, sind wir der Auffassung, den Schutz der Trinkwasserversorgung als Teil der Daseinsvorsorge gerade in den Wasserschutzzonen 1 und 2 klar und vorrangig zu regeln und Geothermieanlagen im Kernbereich von Wasserschutzgebieten grundsätzlich auszuschließen. Das schafft, da schließe ich mich den Kommunalen Spitzenverbänden an, eben Rechtssicherheit und beschleunigt die Abwägung der Behörden. Außerdem sollte das Gesetz klarstellend aufnehmen, dass nur hydrothermale oder geschlossene petrothermale Systeme von der Beschleunigung erfasst werden sollten. Darüber hinaus ist aus unserer Sicht notwendig, Grundwasserpumpen für die Wärmenutzung durch Haushalte nicht einfach erlaubnisfrei zu stellen, sondern eine Anzeigepflicht vorzusehen, zum Beispiel durch Eintrag in ein Bohrkataster. Damit wäre eine Beschleunigung an sich sichergestellt und gleichzeitig eine Nachvollziehbarkeit bei unsachgemäßen Handhabungen mit Nachteilen für den Grundwasserschutz gewährleistet. Damit der Gesetzentwurf innerhalb dieses Rahmens seine volle Beschleunigungswirkung entfalten kann, ist eine gesetzliche Privilegierung für Geothermieanlagen einschließlich der entsprechenden Leitungsinfrastruktur im Außenbereich erforderlich, um den aufwendigen und zeitaufwendigen Prozess einer Bebauungsplanung zu vermeiden. Außerdem schlagen wir vor, weitere Erleichterungen bei Planung, Errichtung und Betrieb von Großwärmepumpen und Wärmespeichern vor, etwa eine Konzentration der bergrechtlichen Betriebsplanungsgenehmigung. Als einziges Verfahren dann, das alle Teilgenehmigungen ersetzt. Aus unserer Sicht bildet insgesamt das Geothermiebeschleunigungsgesetz eine tragfähige Grundlage und stellt einen substanziellen Fortschritt dar. Wir würden es begrüßen, wenn unsere Anmerkungen im Gesetzentwurf berücksichtigt werden. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Dann beginnen wir mit der Befragung. Und ich darf die Kolleginnen und Kollegen bitten, wenn Sie eine Frage stellen, dass Sie am Anfang kurz sagen, welchen Sachverständigen Sie ansprechen wollen. Ist natürlich auch möglich, mehrere Sachverständige ansprechen. Und bitte dann die Sachverständigen mit auf die Uhr zu schauen. Und wir kommen zur ersten Frage in der ersten Runde, kommt aus der CDU-CSU-Fraktion, der Kollege Hans Koller.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank auch für die Stellungnahmen. Ich hätte eine Frage an den Herrn Hinze bezüglich des Absicherungsrisikos. Vielleicht könnten Sie sich das doch mal noch deutlicher erläutern, warum gerade diese Absicherung des Fündigkeitsrisikos hier von größter Bedeutung ist.
Vielen Dank für die Frage. Sehr gerne. Ich hatte in meinem Eröffnungsstatement schon gesagt, dass die Geothermie eine Technologie ist, die vor allem am Anfang hohe Investitionen fordert. Das heißt, zunächst wird eine, insbesondere bei der tiefen Geothermie, eine wirklich tiefe Bohrung niedergebracht. Diese Technologie verursacht hohe Kosten für die Errichtung des Bauplatzes, für die Durchführung der ingenieurtechnischen Arbeiten und der Bohrung. Sollte jetzt nach Niederbringung der Bohrung kein Ergebnis wie erwartet gefunden werden, kann es dazu kommen, dass die Bohrung zwar Kosten verursacht hat, aber am Ende nicht fit ist for purpose, das heißt nicht fündig ist und damit nicht das gewünschte Ergebnis erzielt. Die Fündigkeitsabsicherung hier, die Fündigkeitsversicherung, greift genau hier an. Das heißt, sie sichert das Risiko ab, dass am Ort, wo die Bohrung am Ende ankommt, andere physikalische Bedingungen gefunden werden als erwartet, also explizit schlechtere Bedingungen vorgefunden als erwartet und zum Beispiel die Förderrate und die Temperatur nur eine geringere Energieausbeute liefert als geplant und unterhalb einer bestimmten zu definierenden Grenze dann eben zur Auszahlung kommt.
Sie teilen dahingehend aber meine Einschätzung oder wie man das heraushört, dass eine solche Absicherung natürlich insbesondere auch kommunale Projekte leichter finanzieren und umsetzen lassen.
Insbesondere kommunale Projekte haben natürlich besondere Risiken hinsichtlich des Einsatzes dieser Investitionen. Für Gemeinden, die auf einmal 10 bis 20 Millionen für ein Geothermieprojekt aufbringen müssen, das sind sehr hohe Kosten. Wenn diese Investition am Ende nicht funktioniert, verursacht es Probleme für die Wärmewende und genau da setzt die Versicherung an.
Herzlichen Dank. Dann würden wir weitergehen zur Kollegen der AfD-Fraktion, Herrn Steffen Kotré.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Professor Otte. Sie sprechen ja die Schadensrisiken an. Und jetzt ist es so, dass also die Behörde Absicherung verlangen kann, nicht muss. Und Sie sprechen auch an, dass es durchaus eine Unterdeckung geben kann in Einzelfällen. Und wir haben ja schon diese Beispiele in Landau zum Beispiel oder in Straßburg. dass dort Häuser beschädigt wurden und die Eigentümer Schwierigkeiten hatten, dort nachzuweisen, dass es eben an diesen Geothermiebohrungen lag. Oder nur das Beispiel, dass also auch schon diese Vibro-LKWs zu Schäden führen können, also wie zum Beispiel in Wörth am Rhein geschehen. Und Sie adressieren ja genau auch dieses Problem. Aber reicht das wirklich aus, dass man da nur einfach nachsteuert, indem, also wie Sie vorschlagen, die zuständige Behörde eine zusätzliche Sicherheitsleistung verlangen kann, muss nicht immer das komplette Risiko auch abgedeckt werden können. Stichwort auch Beweislastumkehr. Wenn also völlig klar ist, es kann nur daher kommen, man hat aber nur nicht die richtigen Beweise. Wie sehen Sie dort die Lage bezüglich dieses Risikos?
Die Regelung, die sich im Gesetz findet zum Thema Nachweis über eine Bergschadensausfallkasse, Entschuldigung, ist in der Tendenz grundsätzlich nachvollziehbar, weil sie eben eine einfache und schnelle Form des Nachweises schafft. Allerdings ist sie natürlich rechtlich sehr pauschal formuliert. Die Mitgliedschaft in einer Bergschadensausfallkasse bedeutet keine individuelle Deckungsvorsorge, sondern ist eine kollektive Risikoabsicherung mit bestimmten Ausschlüssen und Deckungsgrenzen. Ich halte es dafür für erforderlich, im Gesetz klarzustellen, dass diese Mitgliedschaft nur dann als ausreichende Absicherung gilt, wenn der konkrete Schadensfall auch tatsächlich vom Leistungsumfang der Kasse erfasst wird. Andernfalls drohen im Einzelfall Deckungslücken, für die letztlich Dritte und meistens dann im Ergebnis die öffentliche Hand einstehen müssen.
Naja, dann die Frage, die Nachfrage. Also Sie sagen ja auch, es kann Einzelfälle geben, wo eben das Risiko nicht abgedeckt wird. Aus meiner Sicht müssten diese Risiken immer abgedeckt werden, zum Beispiel mit einer Landesbürgschaft. Wie sehen Sie das? Oder sind Sie der Meinung, dass die Gesellschaft solche Schäden dann für den Einzelnen tragen muss?
Also eine Landesbürgschaft halte ich nicht für tunlich, weil das ja sozusagen gerade verhindert werden muss, dass die Allgemeinheit für die Kosten aufkommen soll, sondern ich plädiere da eher für eine Versicherungslösung mit ausreichenden Beiträgen, die das Risiko in einem angemessenen Umfang absichern.
Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir zu den Kollegen der SPD-Fraktion und hier als erstes zu Herrn Helmut Kleeblatt.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an Sie alle als unsere Sachverständigen, dass Sie uns zur Verfügung stehen. Meine erste Frage bleibt mal bei dem angesprochenen Thema, weil uns das natürlich auch beschäftigt. Und sie richtet sich an Herrn Dilger. Sie haben ausgeführt in Ihrem Eingangsstatement, die Risiken seien aus Ihrer Sicht vollständig abgesichert. So habe ich Sie jedenfalls verstanden. Deswegen würde ich Sie bitten, das noch mal ein bisschen auszuführen und vielleicht auf die Einwände von Herrn Professor Otto soweit möglich einzugehen.
Ja, also zunächst mal ist es so, muss es ja auch sehen, also ein Geothermieprojekt ist ein Bauprojekt. Bei Bauprojekten, auch wenn es bedauerlich ist, können Fehler passieren, können Schäden entstehen. Wichtig ist, dass dann sozusagen die Schäden reguliert werden. Und der Befund ist, und das zeigt zum Beispiel ein Rechtsgutachten aus Baden-Württemberg, dass diese Schäden eigentlich immer reguliert wurden und dass die Deckungssummen ausreichen. Es wurde ein bisschen was gesagt zur Bergschadenausfallkasse und zur Absicherung eben dieser Schäden, dass da niemand möglichst darauf sitzen bleiben sollte. Also ich fände es schön, wenn alle zuhören, wenn wir hier schon unsere Einschätzung abgeben. Die Bergschadenausfallkasse ist nur das letzte Sicherungssystem. Die Projektentwickler sind verpflichtet und regulieren die Schäden. Sie haben dafür eine Haftpflichtversicherung, die reicht aus. Das zeigt das Gutachten. Jeder, der das nachlesen will, kann zum Beispiel bei uns auf www.geothermie.de/faktencheck-gobg gehen. Da haben wir das alles verlinkt, haben die Fragen dazu verlinkt und die Antworten auch. Also das Thema ist, es wurde in der Vergangenheit jeder Schaden bezahlt. Die Deckungssummen reichen aus der Versicherung und hier bleibt niemand auf einem Schaden sitzen. Und da muss man auch sehen, wer die Projekte umsetzt. Das sind wirklich an vielen Orten, wir haben hier ein Beispiel, ein prominentes Beispiel, das sind die Stadtwerke München, das sind kommunale Betriebe. Wenn Bürger geschädigt sind, dann sind das die eigenen Bürger. Da glauben Sie doch nicht, dass irgendjemand dann auf seinem Schaden sitzen bleibt. Und wie gesagt, die Vergangenheit zeigt, dass das nicht der Fall ist und dass diese Befürchtung eigentlich nicht über die Maßen sein muss.
Dann nur kurze Nachfrage. Das heißt, nach Ihrer Kenntnis gibt es keinen Fall, wo durch die Maßnahme nachgewiesen erzeugte Schäden nicht ausgeglichen worden seien. Also solche Fälle gibt es schlichtweg nicht.
Ja.
Okay, danke schön.
Ja, vielen Dank. Und Herr Dilger, damit müssen Sie leben, dass die Kollegen sich auch austauschen untereinander über die Informationen, die sie von Sachverständigen kriegen. Und wenn es dann zu laut wird, schreite ich dann schon ein. Aber das ist bei uns dadurch auch möglich. Wenn jetzt neue Informationen kommen, sprechen sich die Kollegen auch ab, was die nächste Frage sein könnte. Das dient der Sache. Aber wenn es zu laut wird, melde ich mich dann schon zu Wort. Vielen Dank. Dann kommen wir zu den Kollegen der Bündnis 90 zu Grünen, zu unserem Kollegen Halami.
Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Sachverständigen für die guten sachlichen Gutachten. Ich habe eine Frage an Frau Doktorin Niklas. Vorweg möchte ich aber darauf hinweisen, dass wir die Beschleunigung von Geothermie grundsätzlich natürlich voll unterstützen. Deshalb haben wir in der letzten Legislatur das Geothermie-Beschleunigungsgesetz angegangen. Unser Entwurf wurde angepasst. Daher würde ich Frau Dr. Niklas fragen, welche Lücken sehen Sie im Vergleich zu dem Ampelentwurf, diesem aktuellen Entwurf im Vergleich zu dem alten? Sehen Sie irgendwelche Lücken?
Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst mal ist hervorzuheben, dass der Entwurf der letzten Bundesregierung ja weitgehend übernommen wurde. Neu hinzugekommen sind die Wärmeleitungen. Das würde ich definitiv begrüßen. Was ich an dieser Stelle allerdings schwierig finde, ist, dass auch Wärmetransport inbegriffen ist, der nicht aus erneuerbaren Energienanlagen stammt, sondern auch aus fossiler Erzeugung. Das finde ich problematisch mit Blick auf die angestrebte Dekarbonisierung und vor allen Dingen auch mit Blick auf die angedachten Verfahrenserleichterungen aus dem Energiewirtschaftsgesetz, die für diese Anlagen Wärmeleitungen gelten sollen. Aus der Begründung des allgemeinen Teils, also Begründung allgemeiner Teil, rausgefallen sind die Ausbauziele für geothermische Anlagen. Das finde ich schade, weil es jetzt im Prinzip keine klare Zielsetzung gibt, wo man hin will, mindestens bis 2030. Da würden wir sogar vorschlagen wollen, dass man das in den Gesetzestext aufnimmt, gerne auch noch deutlich höher, also 100 Terawattstunden pro Jahr bis 2030. Dann haben wir bedauerlicherweise feststellen müssen, dass eine weitere Maßgabe für die Anwendung des Bundesnaturschutzgesetzes neu aufgenommen wurde, nämlich eine neue Vermutungsregelung, nämlich dahingehend, dass eine seismische Exploration zur Aufsuchung von Erdwärme in der Regel nicht zu einer erheblichen Störung wildlebender Tiere, der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten führt, wenn eine ökologische Baubegleitung erfolgt. Hier sehe ich ehrlich gesagt keine Rechtfertigung für eine solche Regelung. Auch ist völlig offen, was die ökologische Baubegleitung konkret sein soll. Und ich frage mich auch, ob das mit der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie vereinbar ist. So, jetzt habe ich noch 12 Sekunden. Letzter Punkt, wichtig, Wasserstoffspeicherung und Wasserstoffgemischspeicherung. Das soll unter die beschleunigende Regelung des § 57e Bundeswehrgesetz fallen. Problematisch, neu drin.
Vielen Dank. Dann kommen wir zur Fraktion Die Linke, zu unserem Kollegen Cézanne.
Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Sachverständigen Herrn Ahrens von der Fraunhofer-Gesellschaft bzw. dem Institut. Ich gehe noch mal zu dem Thema Ausbauziele und Möglichkeiten durch Geothermie hin. Im Vorentwurf war mal von 10 Terawattstunden bis 2030 die Rede. Ich kenne aus der Stellungnahme von DUH oder anderen Veröffentlichungen, dass dort sogar mit sehr viel höheren Zahlen noch gerechnet wird. Können Sie dazu mal Ihre Einschätzung darstellen?
Ja, gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Frage. Ich hatte ja vorhin schon angefangen, einmal so ein bisschen die Zahlen aufzuspannen. Der Bedarf, den wir in Deutschland an Prozesswärme und Raum- und Warmwasser haben, der liegt ungefähr bei 1200 Terawattstunden im Jahr. Das ist so der Gesamtbedarf. Und Geothermie, Studien sind ein bisschen unterschiedlich, aber man kann sagen, bei der oberflächennahen Geothermie, wenn man das Potenzial vollständig ausschöpfen würde, bei ungefähr 600 Terawattstunden, also in etwa der Hälfte. Es gibt andere, die noch ein bisschen mehr sehen. Und bei der tiefen Geothermie 200 bis 400, sagen wir mal ungefähr 300, dann sind wir bei einem Viertel ungefähr des Wärmebedarfs, den man decken könnte, abhängig immer noch davon, von der jeweiligen Temperatur, zu der das dargeboten werden muss. Wenn jetzt, sagen wir mal, nehmen wir nur die tiefe Geothermie her und lassen mal die Oberflächengeothermie ein für die Sekunde beiseite und sagen, wir einfach rechnen können, das sind 300 Terawattstunden, die ausgebaut werden könnten. Wenn man mit 10 Terawattstunden pro Jahr dran geht, dann ist man in 30 Jahren damit fertig. Da sind wir längst über die 2045-Ziele hinaus. Das heißt, selbst das Ziel, was da formuliert gewesen ist, bleibt eigentlich hinter dem Bedarf zurück. Andererseits die 100 Terawattstunden im Vergleich, dann müsste man das in sehr wenigen Jahren abgeschlossen haben. Ich würde so ein bisschen die Brücke dazwischen bauen. Die in Deutschland sind ungefähr in den 70er, 80er Jahren, als vor allen Dingen viel Erdöl- und Erdgasbohrungen in Niedersachsen gemacht worden sind, 500.000 bis 800.000 Bohrmeter abgeteuft worden jährlich. Und das entspricht ungefähr den Bohrmetern, die man braucht, um diese 10 Terawattstunden pro Jahr zu kriegen. Das heißt, wir haben das schon mal gemacht. Das ist nicht so, als ginge es nicht. Und tatsächlich ist es so, die Technologie ist nicht singulär, sondern sie ist im Prinzip sehr verwandt mit dem, was in der Erdöl- und Erdgastechnik gemacht ist. Das ist nach wie vor die größte Industrie der Welt. Das heißt also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da die Lieferkette aufwachsen kann, auch relativ schnell, dass also entsprechend die materiellen Voraussetzungen geschaffen werden können. Der Engpass ist das Personal, also die Leute, die es umsetzen können. Und um sozusagen ins Allgemeine nochmal rüberzugehen von den Zahlen, wenn ich ein konkretes Ziel mir mit 2045 setze und die Zahlen kenne und mir aber keine konkreten Ausbauziele vorgebe, dann ist es schwer, diesen Zubau zu überprüfen und ihn zu steuern, wie es zum Beispiel eben durch dieses Geothermiebeschleunigungsgesetz ja angestartet werden soll. Aber man muss eben auch schauen, ob dann diese Ausbauziele erreicht werden und das reicht.
Vielen Dank. Dann kommen wir zur Fraktion der CDU-CSU und zu Frau Dr. Weiß.
Meine Frage geht an Professor Otto zum Themenkomplex Abwasserwärme. An welchen Stellschrauben könnte man im Gesetz noch drehen oder einfügen, um das Thema Abwasserwärme noch mal etwas oder dem noch mal etwas Schwung zu geben? Was halten Sie insbesondere auch von einem Ausbauziel für die Abwasserwärme? Und wenn danach noch Zeit ist, gerne noch eine Replik auf den Herrn Dilger.
Vielen Dank. Die Abwasserwärme halte ich für ein ganz zentrales, insbesondere kommunales Instrument, mit dem man sehr leicht Wärmedifferenzen zwischen dem Wasser, dem Abwasser und der Außentemperatur für Wärmeprojekte nutzen kann. Ich habe selber jetzt schon an verschiedenen Stellen von der rechtlichen Seite her begleiten dürfen, wenn es sozusagen um Vertragsthemen geht, aber auch wenn es um Haftungsthemen geht im Zusammenhang mit dem Abwasserbetrieb. Denn wir haben natürlich hier eine Anlage nach dem Landeswassergesetz, die entsprechende technische Voraussetzungen auch erfüllen muss, wenn Wärme gewonnen wird. Und ich halte das für wichtig, dass auch die Abwasserwärme explizit im Gesetz genannt wird als eine mögliche Quelle für ökologisch sinnvolle, dem Klimaschutz dienende Wärme. Und um noch mal auf das, was Herr Ahrens gesagt hat, einzugehen, ich teile das, dass die jetzigen Horizonte sicher nicht ausreichend sind, um die Klimaschutzziele bis 2045 zu erreichen. Aber das gilt ja ganz generell für die Energiewende, wenn man mal mit den Fachleuten sich unterhält, dass 2045 ein politisches Ziel ist, das wir nicht erreichen werden. Es ist auch am Ende egal, dem Globus würde ich mal sagen, ob es jetzt 45 oder 50 erreicht wird. Hauptsache, es wird überhaupt erreicht. Das ist das Entscheidende. Und deswegen beteilige ich mich nicht so gerne an diesen Zieldebatten.
Sie dürfen auch gerne noch eine Nachfrage stellen.
Also zum Thema Bergschäden, ja. Also bei den Bergschäden muss man Folgendes verstehen. Es gibt einmal das ganz normale Bergschadensrecht, das sich ja etabliert hat, vor allem über Kohleabbau, also vor allem Steinkohleabbau in Nordrhein-Westfalen, aber auch anderswo. Das ist sozusagen der erste Puffer. Es muss zunächst einmal ein Bergschaden vorliegen. Das Gericht spricht dem Kläger den Bergschadensschadensersatzanspruch zu. Dann haftet zunächst einmal das Bergbauunternehmen als solches, also in dem Fall den derjenige, der diese Geothermie implementiert hat. Und dann möglicherweise auch noch eine Haftpflichtversicherung, die im kommunalen Bereich gang und gäbe ist. Und da sehe ich auch überhaupt keine Probleme. Und in der dritten Stufe dann die Ausfallkasse. Das ist sozusagen dieser Dreiklang. Also erstmal muss ein Schadensersatzanspruch bestehen. Da sind bestimmt auch viele Leute nicht zufrieden mit dem, was die Gerichte entscheiden. Ja.
Vielen Dank. Dann kommen wir zum Kollegen Marc Bernhard der AfD-Fraktion.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ja, was man jetzt zunächst einmal bei dieser ganzen Debatte sagen muss, es wird sehr viel über Umweltschutz geredet, ist wichtig. Dann wird über die Absicherung des Investors gesprochen, Fündigkeitsrisikoversicherung, aber der Schutz der Bürger kommt hier eigentlich außer beim Herrn Otto überhaupt nicht vor in der gesamten Debatte. Und das ist natürlich schon sehr bedenklich, weil es ist eben nicht so, wie der Herr Dilger ausgeführt hat, dass es in der Vergangenheit alle Schäden, dass es so gut wie zu keinen Schäden kam. Das ist ja nachweislich nicht der Fall, und dass alle Schäden reguliert wurden, sondern sehr häufig wurden eben die Schäden nicht oder nicht ausreichend reguliert. Ich will Ihnen einfach das Beispiel Böblingen nennen. 200 beschädigte Häuser, Versicherungssumme 5 Millionen Euro. Das Unternehmen ist pleite gegangen und die Menschen mussten nach 15 Jahren die Versicherung verklagen. Ja? Und jetzt stellen Sie sich das einfach mal vor, wie das überhaupt funktionieren soll. Ja, alle Schäden wurden auf jeden Fall nicht gedeckt, weil für 5 Millionen 200 beschädigte Häuser funktioniert nicht. Und dann noch die Versicherung verklagen, also das funktioniert auch nicht. Deswegen, und jetzt will der Gesetzgeber das überragende öffentliche Interesse hier reinschreiben, dann muss auch ein ausreichender Schutz der Bürger gemacht werden. Und deswegen die Frage an Sie, Herr Otto, es ist jetzt eine Kannregelung. Bräuchten wir nicht verpflichtende Mindesthaftungssummen eigentlich für solche Projekte? Und dann natürlich das Thema, wenn man die Versicherung verklagen muss, wie sieht es denn mit einer Beweislastumkehr oder zumindest mit einer Beweislasterleichterung aus? Was würden Sie dazu sagen?
Also mit letzterem wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil dann würde ja plötzlich der Ausschuss für Wirtschaft und Energie sich in die Angelegenheiten des Versicherungsrechts hineinbegeben. Das wird wahrscheinlich nicht so einfach sein. Also da wäre ich dann eher der Meinung, das gehört dann in ein anderes Rechtsgebiet hinein und nicht in den Bereich des Energierechts. Aber ich kann schon klar sagen, dass ich es für wichtig halte, dass die Risiken, die möglicherweise vor allem auf private Haushalte zukommen, aus solchen bergmännischen Erkundungen und auch aus der Gewinnung von Wärme, dass diese Schäden auf jeden Fall abgedeckt werden müssen. Ich habe überhaupt keine Sorge, dass das bei Stadtwerken wie in München noch bei allen anderen Stadtwerken ein Problem darstellt, mitnichten. Aber Sie haben ja eher ein Unternehmen, Herr Bernhard, im Blick, das wohl offensichtlich aus der Privatwirtschaft stammt. Und da sieht die Sache anders aus. Und deswegen ist es schon zu überlegen, ob man, wie Sie es auch angedeutet haben, entsprechende Haftungssummen in das Gesetz hineinschreibt. Wir kennen das aus anderen Rechtsgebieten, also zum Beispiel auch im Atomrecht ist es ja üblich, dass man Haftungssummen in das Gesetz schreibt und auch begrenzt. Also eine uferlose, unendliche Haftung wird wohl nicht möglich sein, aber eine begrenzte Haftung, für die man dann auch einen Versicherungsschutz bei der Münchner Rück oder sonst irgendwo oder bei der Allianz bekommen kann, das halte ich schon für denkbar.
Vielen Dank. Dann kommen wir zur CDU-CSU-Fraktion, zum Kollegen Lars Rover.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Frau Dr. Thelen. Wir haben ja gehört, dass es auch eine Frage zum Trinkwasserqualität gibt. Wurde ja bereits von einer anderen Sachverständigen vorgetragen. Sie haben deutlich gemacht, dass Sie jede Menge solcher Projekte schon umgesetzt haben. Vielleicht können Sie uns etwas zu diesem Thema Trinkwasserqualität sagen, ob da etwas aufgetreten ist. Und dann ist natürlich die Frage, ob Sie diesen vorliegenden Gesetzentwurf hinsichtlich Verfahrensbeschleunigung, Erlaubnis- und Bewilligungsverfahren für ausreichend ansehen und ob Sie noch weitere Dinge sehen, die wir im Gesetzgebungsverfahren vornehmen sollten.
Ja, vielen Dank für die Frage. Sehr gerne. Also wie ich es vorhin schon in meinem Eingangsstatement ausgeführt habe, also Trinkwasserschutz ist für uns absolut notwendig. Und ich meine, wir sind Trinkwasserversorger in München, deswegen ist Trinkwasserschutz für uns in der allerhöchsten Priorität. Wir sehen den nicht gefährdet durch den Paragraph 4 GOBG. Wie ich schon sagte, geht es hier darum, dass dieser Paragraph lediglich die Priorisierung der Geothermie in der Schutzgüterabwägung unterstützt, aber den Schutz des Trinkwassers nicht abschwächt. Also von daher ist das für uns auch als Trinkwasserversorger so gut geregelt. Wenn Sie mich danach fragen, also wir finden, wir sind sehr froh, dass es diesen Gesetzesentwurf gibt und es ist ein wichtiger Schritt gelungen. Es gibt aber natürlich noch Themen, die noch verbessert werden könnten, weil Sie müssen wissen, in München bauen wir sehr große Anlagen und im Moment sind wir damit beschäftigt, diese Anlagen zu bauen. Von der Planung bis zur Inbetriebnahme brauchen wir fast 10 Jahre, um dieses eben umzusetzen. Und deswegen wäre es noch wichtig, dass wir eine weitere generelle Privilegierung von Geothermievorhaben und Großwärmepumpen und allen zugehörigen Anlagen und Leitungen in allen Genehmigungsbereichen erreichen. Wir halten die Aufnahme der Erdwärme bzw. speziell die Tiefengeothermie in die Privilegierungstatbestände des § 35 Baurecht dringend notwendig, wie auch bereits in der Baurechtnovelle für die Tiefenbohrung. Zusätzlich ist auch das Thema Flächen immer wieder ein Thema. Sie können sich vorstellen, im München Umland Flächen zu finden, ist sehr, sehr schwierig. Deswegen wäre es sehr wichtig, die in der RED 3 bereits vorgegebenen Go-To-Gebiete auch für Geothermieprojekte in das jetzige Gesetzgebungsverfahren umzusetzen. Das Zulassungsverfahren mit umfassender Konzentrationswirkung wäre wichtig, denn momentan sind die Verfahren Obertage und Untertage getrennt. Dadurch dauert es eben sehr lange und es wäre eben sehr, sehr sinnvoll, wenn eben hier eine Konzentrationswirkung erreicht werden könnte. Dann könnte eben mit einem Single Point of Contact eben dieses Verfahren gemanagt werden. Wir begrüßen auch sehr die Feststellung der Vollständigkeit der Antragsunterlagen im GOBG-Entwurf. Es wäre aber hilfreich, wenn es eine feste Dauer für die Bearbeitung der eigentlichen Genehmigung geben würde. In unserem letzten Verfahren hat es ganze 5 Monate gedauert, bis es umgesetzt wurde.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir zum Kollegen Helmut Klebank der SPD-Bundestagsfraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde noch mal beim Thema Risikoabsicherung für den Moment bleiben wollen. Und würde noch mal Frau Dr. Thelen fragen wollen. Es sind ja jetzt so ein paar wenige Lücken beim Thema Risikoabsicherung genannt worden. Ich meine jetzt Schadensrisiko. Professor Otto hat ausgeführt, dass er bei den kommunalen Unternehmen kein Risiko sieht, trotzdem so etwas wie vielleicht eine Mindestabsicherungssumme ins Spiel vielleicht bringt. Wie stellt sich das, dieses Risiko aus Ihrer Sicht dar und was würde Veränderungen an der Stelle für so ein Unternehmen wie das Ihre bedeuten? Also führt das zu Einschränkungen und vielleicht reflektieren Sie es auf die ganze Branche, weil Sie auch einen guten Überblick haben.
Ja, sehr gerne. Ich habe Ihnen es ja auch im Eingangsstatement mitgebracht. Also wir haben 20 Jahre Erfahrung im Bau und Betrieb von diesen Anlagen und wir nutzen die Betriebshaftpflichtversicherung wie jeder Unternehmer, der eben ein Projekt umsetzen muss. Und wir denken, dass diese Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von 40 Millionen Euro ausreichend ist. Und wir haben auch dadurch, dass wir sehr viel getan haben, auch für die Risikomitigation, also nicht nur über diese Versicherung, sondern rein auch in die Prävention für diese Verfahren. Also ich habe es gerade vorhin auch gesagt, wir machen ein großes seismisches Monitoring des Untergrunds. Das ist sehr empfehlenswert und sehr dringend notwendig. Dadurch haben Sie eine sehr starke Mitigation des Risikos. Wir betreiben Forschung. Also wir haben ein Glasfaserkabel in eine unserer Bohrungen eingebracht. Wir monitoren, ob da irgendwelche seismischen Situationen auftreten. Wir machen eben weitere Forschungsprojekte. Also das heißt, das sind alles Themen, die man zusätzlich macht. Und wir blicken eben auf 20 Jahre zurück und können eben nur bestätigen, eben mit den Bohrverfahren, die wir einsetzen, mit der Geschwindigkeit, mit der wir arbeiten, sind wir sehr gut gefahren und können eben diese Risiken mitigieren.
Ja, vielleicht doch noch mal eine Nachfrage mit Blick auf die Branche insgesamt. Ja, also der Vorschlag enthält ja dieses Thema Rückfall, Bergschadensausfallskasse als Kann-Regelung. Was würde eine Verschärfung an der Stelle für die Branche insgesamt bedeuten? Können Sie es einschätzen?
Also ich kann Ihnen nur die Rückmeldung geben. Also wir haben ja einen guten Überblick auch in meinem Ehrenamt als Präsident des Bundesverbands Geothermie für die Verfahren, die gerade laufen, dass wir gut ausgestattet sind, wie wir gerade ausgestattet sind. Es sind eh sehr hohe Kosten mit diesen Projekten verbunden. Und wir müssen es schaffen, dass Kommunen diese Projekte umsetzen können. Deswegen ist diese Fündigkeitsversicherung wichtig, dass Fremdkapital eingebracht
wird. Verzeihung, ich meine das Schadensrisiko, die Absicherung eines Schadens. Darum geht es, nicht das Fündigkeitsrisiko.
Ich weiß, aber ich wollte damit mal sagen, dass eben das Schadensrisiko gut abgesichert ist mit der Betriebshaftpflichtversicherung. Da möchte ich eben auch noch mal auf dieses Gutachten eingehen, was der Herr Digger genannt hat. Und ich würde auch sagen, das ist ausreichend. Ich würde nicht noch mehr Kosten in diese Verfahren einbringen, weil es eh sehr teuer ist, diese Anlagen zu planen. Wir müssen Kommunen ermutigen, dass sie diesen Rahmen arbeiten können.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir zur AfD-Fraktion, zum Herrn Kollegen Raimund Scheirich.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Ich hätte tatsächlich eine Frage in Richtung der Dimension Bezahlbarkeit. Ich begrüße ja ausdrücklich, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vor allem diese Dimension, die Bezahlbarkeit, in den Vordergrund drückt. Nun ist es so, dass das EEG jetzt schon seit 20 Jahren verlässlich dafür sorgt, dass unsere Energie immer teurer wird, die Energiepreise durch die Decke gehen und in die Industrie abwandert. Und wir auch in eine Rezession geraten sind. Aktuell ist es so, dass Geothermie mit 25 Cent pro Kilowattstunde fest vergütet wird nach dem EEG, so circa, ja, je nachdem, ob es direkt vermarktet wird oder nicht. Jetzt ist meine Frage, Herr Ahrens, Sie sagten ja, dass etwa 50% unseres Wärmebedarfs durch oberflächennahe Geothermie gedeckt werden können, 25 durch Tiefengeothermie. Wärmebedarf haben Sie auch schon genannt, 1200 Terawattstunden ist eine ganz schöne Hausnummer. Nun frage ich Sie vor allem im Hinblick auf Bezahlbarkeit und Konkurrenzfähigkeit dieses Energieträgers im Verhältnis zu anderen Energieträgern, inwieweit Sie sich das vorstellen, dass eben diese Mengen, etwa 50% bzw. 25% unseres Wärmebedarfs dadurch gedeckt werden können, vor allem in Anbetracht, dass es jetzt aktuell ja nicht mal 1% ist.
Ja, danke für die Frage. Tatsächlich habe ich auch in der schriftlichen Stellungnahme dazu ein paar Zahlen zusammengetragen. Ich hatte ja schon vielleicht vorweg noch die Einschränkung vorschiebend dazu mich geäußert, dass es bei der Wärme eben sehr darauf ankommt, bei welcher Temperatur sie dargeboten wird, also ob wir Prozesswärme reden oder Wärme für Raumwärme, Warmwasser. Aber wenn wir jetzt erstmal bei der Raumwärme und Warmwasser bleiben und einem geothermisch günstigen Gebiet, weil das ist in Deutschland eben überhaupt nicht gleich verteilt, wie zum Beispiel im süddeutschen Molassebecken, dann stehen da Zahlen so für 30 bis 40 Euro pro Megawattstunde im Raum. Wenn Sie das vergleichen mit den Zahlen zum Beispiel für die Flusswasserwärmepumpen, Abwasserwärmepumpen, da sind die Zahlen im Moment eher bei 90 bis 110 Euro pro Megawattstunde. Also das heißt, die sind deutlich höher. Das heißt, im Moment ist die Geothermie, wenn man mal über die gesamte Abschreibungsdauer sich das Ganze anguckt, eigentlich die günstigere Alternative tatsächlich, heute schon unter den Erneuerbaren. Das Problem, was wir haben, ist eigentlich der Anfang, also der erste Zahlungsstrom. Das heißt also die Erstinvestition, die geleistet werden muss und die verbunden mit dem Fündigkeitsrisiko schreckt von der Geothermie ab. Aber an sich ist sie die günstigere Variante, um die Bürger zu versorgen am Ende. Wenn man davon ausgeht, dass man eben erneuerbare Energieversorgung bei der Wärme sicherstellen möchte. Und das ist halt das, sagen, da, wo man sich einig werden muss. Wird sich das ändern? Auf jeden Fall. Ich hatte ja schon gesagt, dass bei der Geothermie es darum geht, die Technologie bereitzustellen. Also da kommen Skaleneffekte dazu. Die wird es aber auch in dem Bereich der großen Wärmepumpen geben. Es geht um die Frage, kann ich Wärmepumpen auch flexibler im Stromnetz betreiben und auch da nochmal die Preise runterbringen. Aber Tendenz geht dahin, dass die Geothermie günstiger bleibt.
Jo, vielen herzlichen Dank. Wir kommen zur CDU-CSU-Fraktion und dort zu Herrn Dr. Lenz.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich nochmal an Herrn Hinze von der Münchner Rück. Sie haben ja schon angefangen auszuführen, wie das Absicherungsinstrument funktionieren könnte. Mich interessiert jetzt, wie würde das denn in der Praxis aussehen, wenn jetzt eine Kommune an Sie herantritt? Wie schaut der Prozess dann im besten Falle aus und wie hoch ist das Volumen im besten Fall, das hier zur Verfügung gestellt werden könnte?
Vielen Dank für die Frage. Herr Abgeordneter, die Absicherung bedarf einer, also aus der Versicherungsperspektive, immer erstmal der Analyse des zugrunde liegenden Risikos. Das heißt, prozessual werden wir, wenn wir von einem Projekt einer Kommune angefragt werden, zunächst wichtige Informationen, geologische Informationen, Planungsinformationen sichten und darauf aufbauend erst einmal die generelle Versicherbarkeit eines Projekts einschätzen hinsichtlich der Fündigkeit. Wenn wir das dann vollzogen haben, dann können wir ein entsprechendes Versicherungsangebot entwickeln, was sich an den Bedürfnissen des der zu versichernden Kommune ausrichtet. Abhängig davon, ob wir über eine Versicherung reden, die wir als Versicherer kommerziell direkt einer Projektgesellschaft anbieten oder ob wir wie zukünftig hoffentlich im Kontext mit der, mit dem ja, aufzulegenden KfW-Programm zur auch Finanzierung der Geothermie zukünftig, also in Verbindung hier, die Ausfallrisiken tragen, können wir dann oberhalb des Selbstbehaltes Deckungen aufbringen, die Kosten zum Ausfall überwiegend abdecken. Ja, also Größenordnung zum Beispiel, wenn Sie eine einzelne Geothermiebohrung haben, zum Beispiel für 10 Millionen Euro, können Sie diese Kosten zu 80% absichern. Bezogen auf das Programm der KfW gibt es nochmal die Unterscheidung, also wer wie viel Risiko trägt. Das ist abhängig davon, wie hoch die zugrunde liegenden geologischen Risiken sind. Und diese geologischen Risiken richten sich im Wesentlichen nach der Örtlichkeit und der zur Verfügung stehenden Datenlage am Ort der Bohrung. Hier ist es eben unterschiedlich, ob ich im Bereich der Molasse bin oder in anderen Bereichen, wo erst weniger Daten vorliegen.
Vielen Dank. Dann kommen wir zu Bündnis 90 Die Grünen, zum Kollegen Alhamwi. Dr. Alhamwi, Entschuldigung.
Meine Frage an Frau Dr. Niklas und vielleicht Frau Dr. Thelen konnte von der Praxis ein bisschen ergänzen. Der Gesetzentwurf entscheidet nicht zwischen hydrothermale und petrothermale Tiefgeothermie. Wie schätzen Sie die Umweltverträglichkeit von petrothermale Tiefgeothermie? Sehen Sie da Verbesserungsbedarf?
Ja, vielen Dank für die Frage. Der wesentliche Unterschied bei den offenen Systemen ist, dass die hydrothermale Geothermie ja das heiße, warme Tiefenwasser nutzt und in einem Kreislauf zirkulieren lässt. Bei der petrothermalen Geothermie ist das nicht so. Da muss das Gestein erst geklüftet werden. So, und das muss man durch Stimulation oder eben auch durch andere Methoden erstmal schaffen. So, und damit, also das Risikopotenzial bei dieser Methode in offenen Systemen ist ein anderes als einfach nur, ich sage jetzt mal ganz salopp, Wasser zirkulieren zu lassen. Und hinsichtlich der Umweltauswirkungen, auch weil man kann es hydraulisch machen oder man setzt chemische Substanzen bei. Und das sehen wir jedenfalls als kritischer an in offenen Systemen als bei der hydrothermalen Geothermie. Und wir reden ja hier über einen Gesetzentwurf, der die Verfahren beschleunigen soll. So, und da sehe ich einfach, Herr Weyand hat das auch schon angesprochen, ein Beschleunigungsinteresse für die sicherere Technologie. Und das ist dann die hydrothermale Geothermie. Nochmal was anderes sind die geschlossenen Systeme, aber die befinden sich noch in der Erprobung. Das heißt, mein Votum wäre Beschleunigung nur für die hydrothermalen Anlagen.
Ich kann vielleicht jetzt nur ergänzen, weil wir in München natürlich keine Erfahrung auch mit petrothermaler Geothermie haben. Aber man nutzt ja bestimmte Systeme, die petrothermal entstanden sind, zum Beispiel eben auch alte Bergschächte, in denen man eben auch die Wasservorräte benutzen kann für geothermische Vorhaben. Das macht das Fraunhofer-Institut auch. Und deswegen sind es natürlich sinnvolle Systeme, die man kombiniert, eben alles, was schon da ist, was auch über petrothermale Projekte entstanden ist. Und natürlich auch die Kapazitäten, die natürlich aus dieser Industrie zur Verfügung stehen. Wir brauchen Bohrtechnik, wir brauchen erfahrene Unternehmen. Also das heißt, wir sollten diese Industrie nicht ausschließen, weil wir brauchen eben kompetente Unternehmen, die wissen, was sie tun.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Fraktion der SPD, zum Herrn Helmut Klebank.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Weyand und vertieft noch mal das Thema Trinkwasserschutz. Sie haben da ja explizite Forderungen aufgestellt. Ich würde Sie bitten, die noch mal etwas ausführlicher zu begründen, auch mit der Frage, warum gerade diese Forderungen erhoben werden.
Na, erstmal zur Frage des öffentlichen Interesses. Das öffentliche Interesse für die Wasserversorgung ist sozusagen mit Verfassungsrang und Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen belegt. Das heißt ganz klar, dass hier eine andere Entscheidungsgrundlage dem entgegensteht oder dem auf gleicher Ebene entgegensteht. Und das ist auch notwendig, sozusagen nochmal vorzutragen, weil ein Richter, der vor Ort jetzt Entscheidungen zu treffen hat, der wird sozusagen nicht gleich die Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen wälzen, sondern wird sich sozusagen auf den Blick erstmal des Gesetzentwurfs stützen. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass das überragende öffentliche Interesse auch für die Trinkwasserversorgung hier dargelegt wird. Und erlauben Sie mir den Hinweis, auch die Abwasserentsorgung ist hoheitliche Aufgabe, ja, weil das hier gerade angesprochen worden ist. Sie dient der Entsorgung von Abwässern in der Stadt und nicht primär der Wärmeversorgung. Ja. Das kann man machen, das halt mal, es gibt auch Projekte, aber dann muss man auch definieren, was sozusagen die Abwägungstatbestände sind. Ja. Keine Temperaturdifferenzen, die zulasten der Abwasserbetriebe gehen, Knotenpunkte definieren, die sozusagen die Entwässerung nicht stören. Der zweite Punkt sind die Schutzgebietszonen. Worüber reden wir hier eigentlich? Also warum halten wir das analog zum kommunalen Spitzenverbänden nicht für außer? Wir reden darüber, dass an den Brunnenfassungen selber und an den direkten und an den Zuflüssen zu den Brunnenfassungen, dass dort eine sozusagen eine Abwägung nach dem Erlaubnisgrundsatz stattfinden soll. Und das ist aus unserer Sicht nicht sachgemäß. Ja, es wird sowieso dann sozusagen über Gerichtsentscheidungen, und das ist ja das Problem, wir überlassen es dann Gerichtsentscheidungen oder rechtlichen Auseinandersetzungen, falls ein Dritter versucht, dann in diesen Bereichen Bohrungen niederzubringen. Und deswegen kann das der Gesetzgeber klar und deutlich regeln, was wahrscheinlich sowieso, aber dann über lange bürokratische oder Rechtsverfahren die Folge sein wird, dass in den Schutzgebietszonen 1 und 2 die Zulässigkeit nicht möglich sein wird. Wir setzen uns dafür ein, dass dies in der Schutzgebietszone 3 möglich ist, weil da glauben wir, da ist genügend Raum, letztendlich über einen Erlaubnisgrundsatz die Abwägung durchzuführen. Das halten wir auch für sachgerecht. Aber nicht in den Schutzgebietszonen 1 und 2. Sicherlich ist die Beurteilung immer auch davon abhängig, wo die eigenen Quellen letztendlich liegen vom einzelnen Unternehmen. Und wir haben auch noch mal das Thema keine generelle Erlaubnisfreiheit. Warum ist das so bei Thermieanlagen im Haushaltsbereich? Weil wir, wenn unsachgemäße Einflüsse stattfinden durch unsachgemäße zum Beispiel Technik.
Den Satz hätten Sie noch fertigstellen können.
Alles dann gut. Kann es zu Einträgen kommen in das Grundwasser, und das führt eben dann zu Problemen, weil wir nicht wissen, wo das herkommt.
Vielen Dank. Dann kommen wir zunächst zur CDU-CSU-Fraktion zum Kollegen Hans Koller.
Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, meine nächste Frage richtet sich an Herrn Professor Otto. Einige Verbände kritisieren, dass das Geothermiebeschleunigungsgesetz zwar Verfahren beschleunigt, aber zu wenig wirtschaftliche Förderinstrumente enthält. Teilen Sie diese Auffassung?
Ja, würde ich schon so sehen. Allerdings muss man betrachten, dass das Geothermiebeschleunigungsgesetz ein Verfahrensgesetz ist. Es ist kein Fördergesetz, sondern ein Verfahrensgesetz. Man kann die Fördertatbestände mit in das Gesetz aufnehmen, implementieren. Man kann das auch lassen und an anderer Stelle regeln. Aber in jedem Fall, wie wir ja heute auch schon eindrucksvoll gehört haben, brauchen wir im Bereich der Tiefengeothermie Förderung. Und sei es auch nur eine Förderung im Sinne einer Versicherungslösung, bei der das Fündigkeitsrisiko versichert wird. Sonst kommen wir überhaupt nicht in die Tiefengeothermie hinein. Also das ist im Grunde genommen eine gesetzessystematische Frage, ob man diese Fördertatbestände mit aufnehmen möchte in das Gesetz oder nicht. Ich würde grundsätzlich dafür votieren, Anknüpfungspunkte in dem Gesetz selber zu schaffen und dann die Förderregeln zum Beispiel über Rechtsverordnungen oder Verwaltungsentscheidungen zu regeln.
Aber hier sehen Sie Potenziale und eine gewisse Grundsicherung sozusagen wäre dann natürlich schon diese eben auch schon befragte Versicherungslösung.
Ja, diese Versicherungslösung halte ich für sehr sinnvoll, weil wir einfach dahin kommen müssen, dass das sehr hohe Risiko, insbesondere für kommunale Unternehmen, hier im Bereich der Fündigkeit im wahrsten Sinne des Wortes Projekte in den Sand zu setzen, dass dieses Risiko abgesichert wird. Also gerade kleinere Unternehmen, also für Stadtwerke München ist das alles kein Problem, da werden noch ganz andere Investitionen geschultert über das Jahr hinweg. Aber wenn ich jetzt mal gerade kleinere Stadtwerke sehe oder mittelgroße, große Stadtwerke, die in diesem Bereich aktiv werden wollen, insbesondere solche Stadtwerke, die in Regionen liegen, Herr Ahrens, wo wir eine sehr hohe tiefengeothermische Leistung erwarten können, dann wäre es schade, wenn diese Projekte unterblieben, nur weil die Kommunen und ihre Unternehmen das Risiko scheuen, 20 Millionen Euro in die Hand zu nehmen und die sind dann weg.
Vielen Dank. Herzlichen Dank. Dann kommen wir zur Fraktion der AfD, zum Kollegen Steffen Kotre.
Ja, vielen Dank. Herr Weiland, Sie hatten gerade das Problem gerade im privaten Bereich angesprochen. Vielleicht können Sie da noch ein paar Aussagen machen. Im privaten Bereich haben wir es ja mit kleineren Unternehmen zu tun, die sicherlich nicht immer so abgesichert sind. Und gerade im, sagen wir mal, privaten Bereich, da hat man so als ausführendes Unternehmen ja nicht so Wissen, Know-how, um also da wirklich alle Dinge der Umwelt zu berücksichtigen. Vielleicht können Sie da uns noch ein paar Ausführungen machen.
Das ist teilweise eben in der Praxis vorgekommen und deswegen plädieren wir ja dafür, diese Erlaubnisfreiheit nicht umzusetzen in diesem Maße, wie sie jetzt im Gesetzentwurf vorgesehen ist, sondern eine Anzeigepflicht aufrechtzuerhalten. Die Anzeigepflicht bedeutet ja nicht, dass eine Beschleunigung nicht stattfinden kann der Nutzung von Geothermie. Sie bedeutet aber, dass angezeigt wird, wo und in welchen räumlichen Zusammenhängen eine Geothermieanlage in das Grundwasser eingebracht wird. Und wenn es dann zu Einträgen kommt, zum Beispiel, wenn es einen unsachgemäßen Verschluss gibt von Eintrags von Brunnen, von sogenannten Schluckbrunnen, zum Beispiel durch Regenereignisse, Starkregenereignisse, dann könnten wir zum Beispiel eher nachvollziehen, ob zum Beispiel hier, wo und in welchem Bereich diese Kontamination letztendlich dann stattfindet. Das sichert sozusagen die Grundwasserqualität für alle. Wir könnten auch besser nachvollziehen, wenn es Temperaturänderungen gibt, Temperaturdifferenzen, also wenn es zu einer Häufung von Geothermieanlagen kommt, zu Temperaturdifferenzen, die im Grundwasser stattfinden, die möglicherweise zu Veränderungen, zu hydrogeologischen Veränderungen führen und diese dann entsprechend nachgehen. Und deswegen halten wir diese Erlaubnisfreiheit für nicht sachgerecht und unverhältnismäßig. Aber wir wollen eine Beschleunigung, wir wollen weitere Nutzung von Thermie in den Haushalten, aber mit Bedacht und mit entsprechenden Abwägungsgrundsätzen.
Ja. Nachfrage. Halten Sie unter diesen Gesichtspunkten der verschiedensten Vorkehrungsmaßnahmen Geothermie allgemein noch als wirtschaftlich darstellbar?
Ja, also die Unternehmen setzen dies um in tiefengeothermie, hydrothermale Anlagen. Das ist ja bereits gesagt worden. Es gibt eine zahlreiche hydrothermale Anlagen. Es gibt für viele Haushalte auch Grundwassernutzung. Und diese sind wirtschaftlich, solange, und das muss man auch sagen, eine Grundwasserabsenkung dies nicht verhindert. Also wir sind im Klimawandel, was die Wasserseite angeht. Und natürlich schränkt auch das teilweise die Grundwassernutzung ein. Und soweit wäre das auch ein weiterer Aspekt.
Vielen Dank. Dann kommen wir zur Fraktion Die Linke, zu unserem Kollegen Jörg Sissern.
Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Noch mal eine Frage an den Sachverständigen Fabian Ahrens, Fraunhofer IEG. Es ist jetzt schon verschiedentlich, sind auch andere Wärmequellen angesprochen worden, die für Wärmepumpen genutzt werden können. Sie haben das in Ihrer Stellungnahme aufgegriffen. Wollen Sie noch mal Ihre Position dazu darstellen und was Sie vorschlagen, was man tun könnte?
Ja, gerne. Herzlichen Dank auch noch mal für die Frage. Deutschland ist nicht gleichmäßig mit Geothermie gesegnet. Die Frau Thelen, die sitzt auf einem Schatz. Das haben wir nicht überall in Deutschland. Und es ist so, dass die alternativen Wärmequellen, die wir zur Verfügung haben, eben unterschiedlich verteilt sind. Es ist Luft, das sind verschiedene Gewässerwärmequellen, ob das Flussthermie ist oder Seethermie. Und es kann aufgrund lokaler Gegebenheiten lokal Sinn machen, eben dann eher eine Gewässerthermie-Wärmepumpe in Verbindung eben mit der Fernwärme zum Beispiel zu verwenden, anstatt einer Geothermie. Diese Projekte sind insofern, weil in gleich oder gleichbedeutend mit der Geothermie in anderen Gebieten natürlich auch wichtig und auch entsprechend zu beschleunigen. Deshalb fällt es auf, dass diese Quellen nicht gleichrangig in diesem Gesetz mit aufgenommen oder Gesetzentwurf mit aufgenommen worden sind. Was vielleicht auch in dem Zusammenhang anzumerken ist, es ist ja häufig nicht so, dass es ein binäres Problem ist. Ich habe entweder Geothermie oder ich habe entweder eine Wärmepumpe oder einen fossilen, sondern meistens ist es so, ich habe ein Fernwärmenetz, an dem mehrere Erzeuger dranhängen. Ich habe möglicherweise Kälteerzeugung, die damit in dem Zusammenhang ist, die sogar sehr wertvoll ist. Gerade wenn ich Wärmepumpen betreibe, habe ich dann sozusagen auf zwei Seiten Nutzenergie. Das heißt also, im Grunde genommen muss dieses Gesetz eigentlich, wenn es wirklich effektiv sein will, gleichzeitig die Wärmepumpen mit den verschiedenen Wärmequellen mit aufnehmen und auch hybride Lösungen adressieren, weil ansonsten auch der Benefit, den man davon hatte, weggeht. Vielleicht erlauben Sie mir an der Stelle noch eine kurze Replik auf den Herrn Otto von vorhin, wenn es um die Ausbauziele geht, weil das ist mir, glaube ich, noch richtig. Ja, es ist richtig, wenn man sich mit den Fachleuten unterhält, manches wird man wahrscheinlich nicht erreichen können in der Zeit. Man guckt sich den Gebäudesektor an, die Renovierungsraten, das ist alles sehr schwierig. Aber gerade wenn man dann eine Technologie hat, die wirtschaftlich sinnvoll ist, wie die Geothermie, da sollte man sich dann doch ambitionierte Ziele setzen, damit man möglicherweise sogar unter den Fahrt kommt, um bei anderen Sektoren sogar zu kompensieren zu können.
Keine Nachfrage mehr, dann würden wir zur CDU-CSU-Fraktion kommen, zum Kollegen Dr. Lenz.
Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Dilger und dann vielleicht noch an die Frau Dr. Thehn, wenn Zeit bleibt. Wir haben jetzt über die Frage von Zielen und Erreichbarkeit gesprochen, aber es kommt ja auch darauf an, eine Technologie dann auch auszurollen, die Kapazitäten aufzubauen im Hochlauf. Können Sie da vielleicht aus der Praxis Erfahrungen berichten, was eigentlich notwendig wäre, dass auch die Bohrkapazitäten dann entsprechend in der Wirtschaft vorhanden sind? Und Frau Dr. Thehn, Sie können vielleicht noch aus der Praxis berichten, was es eigentlich bedeutet, wenn so ein Bohrkopf dann vielleicht auch mal kaputt geht und was da auch Kosten dann auf die entsprechenden Betreiber zukommen und wie da der Ersatz organisiert wird und so weiter.
Ja, Dr. Lenz, vielen Dank. Entschuldigung für die Frage. Also es ist so, dass tatsächlich Kapazitäten aufgebaut werden müssen, auch aufgebaut werden bei den Bohrunternehmen. Und deswegen ist auch das Geothermie-Beschleunigungsgesetz so wichtig und auch andere Maßnahmen, die Fündigkeitsabsicherung und so, weil damit ein Signal gesetzt wird. Die Unternehmen, die brauchen Investitionssicherheit. Das sind die Projektentwickler, die das brauchen. Und die Bohrunternehmen, die Dienstleister, die brauchen das auch, weil sie diese Kapazitäten aufbauen müssen. Sie wollen ihre Anlagen auslasten, damit sie es refinanzieren können. Gerade die Bohrunternehmen sind da gerade dabei, die Kapazitäten aufzubauen. Jetzt ist es so, in der tiefen Geothermie, das sind größere Projekte, da ist man auch auf einem internationalen Markt unterwegs. Also es gibt hierzulande sehr viele sehr gute Bohrunternehmen, die tiefen Geothermie-Projekte umsetzen können. Und es gibt darüber hinaus auch im Ausland Unternehmen, die, falls hierzulande dann Kapazitäten dann auch mal punktuell eng werden, dann auch anbieten können. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage.
Vielleicht springe ich noch ganz kurz rein. Also ich kann es auch nur bestätigen, also wir begrüßen, dass dieses Gesetz kommt, weil es wird Unternehmen ermutigen, auch diese Branche stärker zu sehen. Wir arbeiten an der Standardisierung, also von den Verfahren, aber auch von den Komponenten. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil wir wollen ja die Industrie hier auch ansiedeln und eben auch stark machen. Natürlich braucht es eben eine hohe Kompetenz. Wenn natürlich ein Bohrkopf kaputt geht oder auch eine Pumpe kaputt geht, dann braucht es die Kompetenzen hier. Wir haben einige Themen hier in München selber aufgebaut. Das ist natürlich nicht für jeden möglich. Deswegen brauchen wir eben klare Rahmenbedingungen. Und eben dieses Gesetz ist mal der erste Punkt darin. Aber es wird noch mehr Industriestandards für die wesentlichen Komponenten und Teile einer Anlage benötigen.
Vielen Dank. Dann kommen wir zur SPD-Bundestagsfraktion, der Kollege Helmut Klebank.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich noch mal auch an Herrn Dilger. Diesmal geht es allerdings um die Frage Trinkwasserschutz. Wir haben von Herrn Weyand die Forderungen gehört, sage ich jetzt mal, Trinkwasserschutzzone 1 und 2. Mich würde Ihre Einschätzung interessieren, was die explizite Ausnahme im Gesetzestext für die Branche insgesamt bedeuten würde. Können Sie das einschätzen für uns?
Vielen Dank für die Frage und dass ich dazu auch noch mal einhaken kann.
Man muss erst mal sehen, was ist die Ausgangslage. Die Ausgangslage ist, dass im Allgemeinen Geothermieprojekte in Wasserschutzgebieten generell nicht genehmigungsfähig sind. Und es gibt Ausnahmen von dieser Regel. Diese Ausnahmen werden teilweise gemacht in Wasserschutzgebiet Zone 3. In Wasserschutzgebiet Zone 1 und 2 werden keine Projekte bewilligt und werden auch gar keine angestrebt. Man muss das mal irgendwie ins Verhältnis setzen. Worum geht es? Wie sind die Abstände? Also es geht hier ja um Abstände, die jetzt nicht genau im Gesetz oder in der Verordnung stehen. Die werden dann sozusagen von den Ländern unterschiedlich auch interpretiert. Aber im Allgemeinen kann man sagen, Wasserschutzgebiet Zone 1 ist 10 Meter um einen Trinkwasserbrunnen rum. Wasserschutzgebiet Zone 2 ungefähr 100 Meter. Also das ist wirklich das nähere Umfeld. Bei Wasserschutzgebiet Zone 3 geht es um das weitere Einzugsgebiet des Grundwassers. Es gibt Projekte aus der Vergangenheit, es gibt ja Projekte der oberflächennahen, der tiefen Geothermie seit über 40 Jahren. Es gibt Projekte, die laufen seit 30, 40 Jahren problemlos und sind in Gebieten, die inzwischen sozusagen auch in Wasserschutzgebieten sind. Da gibt es keine Probleme. Und deswegen halte ich dieses Thema für eigentlich gar nicht hier groß relevant, weil, wie gesagt, das, also aus unserer Sicht ändert sich durch das Geothermiebeschleunigungsgesetz an dem Schutz des Trinkwassers überhaupt gar nichts. Und nur weil man sozusagen Verfahren beschleunigt, heißt das ja nicht, dass jetzt irgendwie neue, und das sehe ich im Gesetzentwurf nicht, das sehen wir nicht, dass jetzt Wasserschutzgebiet Zone 1 und 2 sozusagen relevant werden für die Genehmigung von Geothermieanlagen.
Vielen Dank. Dann kommen wir zum Kollegen Dr. Alhambi von Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mehrere Sachverständige haben in ihren Stellungnahmen den im Gesetzentwurf fehlenden Trink- und Grundwasserschutz hervor. Also Trinkwasserschutz ist Menschenschutz, Umweltschutz ist auch Menschenschutz. Ich würde Frau Dr. Niklas fragen, an welchen Stellen konkret musste beim Wasserschutz nachgebessert werden und warum in diesem Gesetzentwurf? Danke.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das passt ganz gut direkt im Anschluss an Herrn Dilger und auch an das, was Herr Weyern schon sagte. Meines Erachtens müsste an drei Stellen nachgebessert werden. Zum einen beim Anwendungsbereich des Geothermiebeschleunigungsgesetzes in § 2, beim überragenden öffentlichen Interesse bei § 4 und im Wasserhaushaltsgesetz. Zu dem ersten Punkt, Anwendungsbereich. Ja, es ist nicht vorstellbar, dass Geothermieanlagen in Wasserschutzzone 1 und wahrscheinlich auch in 2 errichtet werden. Allerdings ergibt sich das nicht aus dem Gesetz, sondern das ergibt sich aus den Wasserschutzgebietsverordnungen. Und ich fände es zur Klarstellung wichtig, dass man hier eine bundesrechtliche Regelung schafft und die in dem Anwendungsbereich normiert. Der zweite Punkt, das überragende öffentliche Interesse, was ja prinzipiell wir begrüßen. Ich halte das für wichtig, dass man in Paragraph 4 klarstellt, dass es keine Abwägungen oder sonstigen Einschränkungen zulasten des Trinkwasserschutzes gibt, der ja als Teil der Daseinsvorsorge ebenfalls im überragenden öffentlichen Interesse liegt. Das ist ja auch schon gesagt worden. Wir sind uns deshalb, denke ich, darin einig, dass die Trinkwasserversorgung auch weiterhin kein Abwägungsbelang sein wird. Das ist klar. Jetzt möchte ich aber noch mal zurückkommen auf den vielbesagten Paragraphen 12 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes, der ja auch von der Bundesregierung immer wieder ins Feld geführt worden ist, sowohl bei Ihrer kleinen Anfrage, Herr Dr. Alhambi, als auch auf die Empfehlung des Bundesrates. Nach Paragraph 12 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes ist eine wasserrechtliche Erlaubnis abzulehnen, wenn schädliche Gewässerveränderungen zu erwarten sind oder andere Anforderungen nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht erfüllt sind. Es wird aber damit argumentiert, es gibt ein obligatorisches Prüfprogramm und die Behörden sind da auf der sicheren Seite. Nun kann man aber den unbestimmten Begriff der schädlichen Gewässerveränderungen enger oder weiter verstehen. Zum obligatorischen Prüfprogramm gehört auch der Paragraph 50 und die in Betracht zu ziehen, der in Betracht zu ziehende Wasserbedarf für die öffentliche Wasserversorgung. Das ist keine feststehende quantitative Größe. Es kann, dieser Bedarf muss nicht zwingend aus ortsnahen Wasservorkommen gewonnen werden, sondern man kann auch auf Fernwasserversorgung umsteigen. Jetzt mal unabhängig von den Kosten. Und ich will hier noch mal ganz mit einem Satz die Vollzugsbehörden betonen. Man muss den Wasserbehörden ein rechtssicheres Instrumentarium an die Hand geben und einen absoluten Vorrang dieses Paragraphen 12 Absatz 1 normieren.
Danke. Jo, vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir zur AfD-Fraktion, der Kollege Dirk Brandes.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Erlauben Sie mir kurz einleitend zu sagen, dass ich mich natürlich freue, wenn wir Prüfverfahren beschleunigen, wenn wir entbürokratisieren. Ich sehe nur immer, dass das immer ziemlich einseitig ist und nur bestimmte Bereiche immer betrifft. Aber ich habe eine Frage an Frau Dr. Niklas, beziehungsweise eigentlich mehrere Fragen. Frau Dr. Niklas, Sie fordern strengere Prüfungen. Und gleichzeitig aber auch wollen Sie mehr zusätzliche Förderprogramme, weil Sie ja die Geothermie unterstützen und fördern, für förderungsfähig oder würdig sehen. Das, sprechen Sie sich denn für eine strengere Prüfung oder für Verbote von Geothermieanlagen aus, wenn man zu der Erkenntnis kommt, dass das vielleicht doch sich schädigend auswirken kann? Und wie hoch sollten Ihrer Ansicht nach denn die Subvention, also Stichwort Förderung, für tiefen Geothermieanlagen sein? Und über welchen Zeitraum sollten diese Subventionen denn mindestens gezahlt werden, nach Ihrer Auffassung? Das würde mich interessieren. Danke.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also für ein Verbot spreche ich mich nicht aus. Ich will noch mal klarstellen, dass ich den beschleunigten Ausbau der Geothermieanlagen für eine klimafreundliche Wärmeversorgung für essentiell halte, so wie ich es auch eingangs in meinem Statement gesagt habe. Es geht hier nicht um Verbote, sondern es geht um die Frage des Wie der Beschleunigung und welche Aspekte dabei zu berücksichtigen sind. Das möchte ich noch mal vorwegstellen. Ich meine, dass die klimafreundliche Wärmewende, die Energiewende überhaupt nicht gegen Umweltschutzinteressen ausgespielt und gegen Trinkwasserschutzinteressen ausgespielt werden darf. Das ist mir ebenfalls wichtig zu betonen. So, und die Stellschrauben für beschleunigte Verfahren liegen meines Erachtens ganz klar auf der Vollzugsebene und ganz klar darauf, dass man den Vollzug nicht mit immer neuen Regelungen überfordert. Mittlerweile haben wir ja, also das ist ja gängige Praxis mittlerweile, dass es ein Beschleunigungsgesetz gibt und dann noch Maßgaben für die Fachgesetze, die anzuwenden sind, die umweltrechtlichen, und die Fachgesetze werden mit geändert. Und das kommt im Moment in einem relativ dichten Takt. Und wenn man die Vollzugsbehörden, die ohnehin schon überlastet sind und überfordert, mit weiteren Regelungen konfrontiert, muss man wenigstens dafür Sorge tragen, dass sie in der Lage sind, das neu zu schaffende Recht und das geltende Recht ordnungsgemäß, sachgemäß anzuwenden. Und dafür müssen sie besser ausgestattet werden. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Genau, und zu den Förderprogrammen, also zu den Höhen, habe ich jetzt im Moment keine ganz konkreten Aussagen. Es gibt die ja bereits und die müsste man verlängern. Ob man das jetzt, wie Herr Otto gesagt hat, im Wege von Rechtsverordnungen macht, das ist einmal dahingestellt.
Vielen herzlichen Dank. Wir kommen zu Frau Dr. Weiß von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
Ja, ich habe zwei Fragen an Professor Otto. Zum einen, welche Regelungen im GOBG könnten besonders hilfreich sein, um Verfahren zu beschleunigen und Zuständigkeiten zu konkretisieren? Und dann noch zur besseren Verzahnung des GOBG mit dem Energieeffizienzgesetz und dem Wärmeplanungsgesetz. Welche Vorteile hätte eine solche Verzahnung konkret?
Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zunächst mal zu den wesentlichen Instrumenten einer Verfahrensbeschleunigung. Also hier sehe ich das überragende öffentliche Interesse als einen ganz wesentlichen Schlüssel an. Ich will vielleicht auch mal sagen, Sie haben ja gerade davon gesprochen, Frau Niklas, dass wir jetzt schon eine gewisse Tradition in den Fachgesetzen haben, Beschleunigung im materiellen Recht auf den Weg zu bringen. Wir haben über Jahrzehnte hinweg, beginnend mit dem Fernstraßenausbaugesetzen der 90er Jahre nach der Wiedervereinigung, vor allem formelle Beschleunigungen gehabt mit Rechtswegverkürzungen und Ähnlichem. Das ist irgendwann ausgeschöpft, auch aus verfassungsrechtlichen Gründen. Und irgendwann muss man ans materielle Recht ran. Und das geschieht jetzt aktuell, dass man ans materielle Recht rangeht. Und deswegen haben wir so eine gewisse Inflationierung des überragenden öffentlichen Interesses im Bereich der Energieinfrastruktur. Das halte ich für logisch und das halte ich auch für richtig. Der zweite Aspekt liegt im Schlüssel des Bergrechts. Das ist natürlich bei jemandem, der aus Bochum kommt, vom Institut für Berg- und Energierecht, nicht verwunderlich, wenn er das in den Mittelpunkt rückt. Das Bergrecht hat den großen Charme, dass es einer Konzentrationswirkung unterliegt, ähnlich wie dem Bundesemissionsschutzrecht, und zwar über alle Rechtsgebiete hinweg. Das heißt also, die Bergbehörde prüft und entscheidet in allen rechtlichen Belangen, übrigens auch im Wasserrecht. Also alles, was hier heute diskutiert wurde und angesprochen wurde, wird durch die Bergbehörde dann am Ende des Tages bestimmt werden. Das hat einen großen Vorteil und dadurch können die verschiedenen Fachbehörden einbezogen werden und am Ende eine abgewogene Entscheidung durch die zentrale Bergbehörde des jeweiligen Landes durchgeführt werden. Und das halte ich auch für sinnvoll. Eine Verzahnung mit dem Energieeffizienzgesetz ist auch wichtig. Ich glaube, Herr Arends, wenn Sie dazu noch was sagen nachher, wenn Sie gefragt werden, welche Potenziale aus Sicht von Fraunhofer die Industrieabwärme, also die sogenannte unvermeidbare Abwärme, die ja auch europarechtlich geadelt ist inzwischen, haben kann, dann wird das eine weitere wichtige Quelle sein. Also am Ende des Tages brauchen wir ein dekarbonisiertes Wärmesystem, egal wie wir es machen. Und dazu gehört eben einmal das GOBG als wichtiger Schlüssel, aber auch das Energieeffizienzgesetz. Das zusammenzuführen, halte ich für richtig. Und wenn ich noch ein paar Sekunden habe, wie ich sehe, will ich auch sagen, dass ich auch die Konzentration des Leitungsrechts, des Wärmeleitungsrechts in diesem Gesetz für sehr gelungen und richtig halte.
Vielen herzlichen Dank. Jetzt darf ich die Kolleginnen und Kollegen kurz fragen. Ich habe jetzt als nächstes bei mir auf der Liste die AfD-Fraktion, dann CDU/CSU, dann die SPD und dann die Fraktion der Linke. Dann wäre unsere Runde fertig. Und dann würde als nächstes wieder die CDU/CSU kommen und dann wäre wahrscheinlich unsere Anhörung beendet. Deswegen darf ich fragen, würden wir die Runde beenden mit der Linksfraktion und die CDU nicht mehr aufrufen? Reicht euch eine Wortmeldung noch? Ja? Okay. Ja, vielen Dank. Dann würden wir weitermachen mit der AfD-Fraktion, mit dem Kollegen Marc Bernhard.
Ja, danke schön. Ich will noch mal kurz auf die Haftungsfrage hinsichtlich der Bürger eingehen. Frau Thelen, ist natürlich schon so, dass Sie als kommunales Unternehmen und mit 40 Millionen Betriebshaftpflichtversicherung sicherlich gut abgesichert sind gegenüber den Bürgern mit diesen Schäden. Jetzt ist es aber so, dass viele Unternehmen eben gerade nicht Stadtwerke sind. Insbesondere bei uns im Rheingraben sieht die Situation nämlich ganz anders aus. Da bedient nämlich diese Geothermieanlagen in der Regel nur oder sehr häufig nur eben als Vehikel, um das dort befindliche Lithium abzubauen. Und deswegen sind es sehr, sehr häufig private Unternehmen und gerade nicht Stadtwerke, die das da sind. Und jetzt ist es ja so, dass diese Projekte dann zukünftig halt mit überragendem öffentlichen Interesse höchst privilegiert werden. Und deswegen würde ich noch mal gerne den Herrn Otto fragen. Sie hatten ja gesagt, Mindestversicherungssummen wären sinnvoll, gerade bei privaten Unternehmen. Und darum geht es mir ja im Wesentlichen auch. Aber welche Mindestsumme würden Sie denn da ansetzen? Also 5 Millionen, habe ich ja vorher schon ausgeführt, sind sicherlich zu wenig. Jetzt haben wir hier 40 Millionen beispielsweise bei den Stadtwerken München. Was ist denn eine vernünftige Mindesthaftungssumme aus Ihrer Sicht? Und nochmal zur Beweislasterleichterung, weil es ist ja schon relativ schwierig gegenüber einer Versicherung dann, man muss ja alles beweisen, wie leicht ist es denn, diesen Beweis anzutreten, dass durch diese Bohrung der Schaden an meinem Haus entstanden ist? Müsste es da nicht Beweislasterleichterungen geben, zumindest, wenn ich schon keine Umkehr.
Ja, kein Projekt gleich dem anderen. Also es gibt kleine Geothermieprojekte und es gibt große, umfassende Geothermieprojekte. Also wenn ich jetzt mir zum Beispiel den Vorsitzenden angucke, der kommt aus Baden-Württemberg, da gab es diesen Fall in Staufen, wo so die halbe Stadt sich gewölbt hat, weil durch Eintrag von Wasser auf einen Kreidegestein zu einem Anschwellen des Gebirges gekommen ist. Das sind Schäden, die da entstehen, die werden wahrscheinlich auch von den Stadtwerken München nicht so ohne weiteres bezahlt werden können. Da wären wir dann schon im Bereich von Hunderten von Millionen wahrscheinlich an Schaden, die da entstehen können, in einem solchen Einzelfall. Also insoweit würde ich aber trotzdem darum bitten, dass wir das ganze Thema vielleicht auch wieder ein Stückchen nach unten rücken, weil wir eben, wie gesagt, drei Ebenen zu unterscheiden haben. Wir haben einmal erstmal, muss der Schaden zugesprochen werden, dann haben wir die Haftpflichtversicherung, das Unternehmen muss pleite gehen und dann kommt im Grunde genommen erst die dritte Ebene und da würde ich eine Summe von ca. 40 Millionen für völlig ausreichend halten.
Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir zur CDU-CSU-Fraktion, der Kollege Lars Rover.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Dr. Thien, ich habe auch noch mal eine Frage an Sie. Sie sind, glaube ich, hier so geführt die Praktikerin in der Runde, auch wenn ich da den anderen, die natürlich auch praktisch von den Dingen was verstehen, nicht zu nahe treten will. Aber die Leute wird es ja am meisten auch freuen, wenn eine Geothermieanlage auch wirklich Wärme liefert. Das heißt, das Thema Leitungen, damit dann die Wärme dahin transportiert wird, ist nochmal eine sehr wichtige Geschichte. Wie schätzen Sie denn in dieser Hinsicht die Begriffsdefinition und den Anwendungsbereich des vorliegenden Gesetzentwurfs ein? Und wenn wir noch die Zeit haben, würde ich Ihnen gerne auch nochmal die Gelegenheit geben, etwas zu sagen zur Verbesserung der Akzeptanz. Was kann Politik hier vielleicht auch mitleisten? Vielleicht haben Sie noch Hinweise für uns.
Herr Rover, sehr gute Frage. Besten Dank. Ja, wir begrüßen auf jeden Fall sehr, dass im GOBG auch explizit Nebenanlagen mit eingeschlossen sind, weil Nebenanlagen sind eben also nicht nur die Netze, sondern die Verbindungs- oder Verbindungsstationen, Druckerhöhungsanlagen, Wärmeübergabestationen, die sind im Zweifel gar nicht so in der Nähe von einer Geothermieanlage. Die können mehrere Kilometer, 25, 30 Kilometer entfernt sein. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man eben das Netz auch mitdenkt und eben die Nebenanlagen konkret auch eingebunden werden in diesem Gesetz. Also das halten wir als sehr, sehr wichtig. Und der Netzausbau spielt eine ganz, ganz große Rolle. Für uns ist es eben so, wir haben momentan fossile Systeme an diesem Netz und eben bringen mehr dekarbonisierte Systeme in dieses Netz ein. Ich habe es ja gerade gesagt, bis 2040 wollen wir dekarbonisieren. Also deswegen ist es für uns auch wichtig, dass man beide Transformationen zusammendenkt, also dass wir von einem System ins andere umsteigen. Es mag für kleinere Anbieter oder Kommunen sinnvoll sein, nur dekarbonisiert zu starten. Für uns ist es eben diese Transformation, die eine Rolle spielt. Die Akzeptanz ist eine sehr, sehr wichtige Komponente. Ich hatte es auch gerade gesagt, wir tun sehr viel, dass wir informieren, dass wir eben interessierte Gruppen auch zu uns einladen. Das ist für uns, wie soll ich sagen, gute Praxis und es ist auch notwendig zu zeigen, dass diese Technologie funktioniert, dass sie seit 20 Jahren funktioniert hat. Und da würden wir uns auch von der Bundesregierung wünschen, dass es eben eine breit angelegte Akzeptanzkampagne geben würde dazu. Es würde vielen Kommunen helfen, weil es kostet auch sehr viel Geld. Und ich meine, wenn dieses Land für diese Technologie einsteht, hat es natürlich noch eine ganz andere Wirkung, als wenn einzelne Akteure sozusagen diese Themen voranbringen. Wir machen sehr viel auch über den Bundesverband, aber es kann helfen, weil es ist passiert, Energiewende passiert im Zentrum der Städte, bei den Menschen vor Ort. Und deswegen entstehen natürlich Ängste und Sorgen. Wir haben ja heute einige diskutiert und die müssen adressiert werden und aufgenommen werden. Und da kann auch die Bundesregierung flankierend zu diesem Gesetz noch sehr gut helfen.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir zum Kollegen Helmut Klebank von der SPD-Bundestagsfraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich noch mal an Herrn Dilger. Ich komme auf einen Punkt zurück, den Frau Dr. Niklas vorhin angesprochen hat. Es geht um Tiefengeothermie, den Bereich, wo Gestein aufgebrochen werden muss, entweder hydraulisch oder petrochemisch durch Antrag von Substanzen. Herr Weyand hatte sich ja auch schon sehr ablehnend dazu geäußert, das in dieses Beschleunigungsgesetz mit aufzunehmen. Können Sie vielleicht aus Sicht der Branche dazu ein paar Sätze sagen?
Ja, also wir finden es grundsätzlich wichtig, dass man in einem Geothermie-Beschleunigungsgesetz nicht zwischen guter und gewollter Geothermie und schlechter Geothermie unterscheidet. Das ist das Grundsätzliche. Es steckt halt einfach ein immenses Potenzial in der Nutzung heißer Gesteinsschichten, die dann sozusagen als Wärmetauscher aktiviert werden durch Stimulationsmaßnahmen.
Geothermie ist prinzipiell, es gibt verschiedenste Technologien in ganz Deutschland anwendbar. Wenn es aber um die tiefe Geothermie geht, das wurde auch schon gesagt von den anderen Sachverständigen, dann ist der aktuelle Ansatz hauptsächlich Thermalwässer zu nutzen, die schon da sind. Die sind nicht überall da, beziehungsweise es ist nicht überall bekannt, dass sie da sind. Und in den anderen Bereichen ist es halt einfach eine interessante Option, sozusagen diese heißen Gesteinsschichten zu nutzen. Das wird teilweise kritisch gesehen, wie wir auch hier schon gehört haben. Wir sind ja in der dankbaren Situation als Bundesverband Geothermie, dass wir nicht nur die Unternehmen vertreten, sondern auch die Wissenschaft. Es gibt von uns ein Hintergrundpapier zum Thema Stimulationsverfahren. Das ist schon ein bisschen älter, es wird aktuell aktualisiert. Und da zeigen auch die Wissenschaftler, es ist diese vorgebliche Gefahr fürs Grundwasser, die ist hier nicht sachlich begründet, weil die Stimulationsmaßnahmen, die finden in mehreren tausend Meter Tiefe statt. Die Risse, die werden nicht bis in die Grundwasserleiter, aus denen Trinkwasser gewonnen wird, vordringen. Das ist einfach allein durch den Gebirgsdruck nicht möglich. Von dem her finden wir es wichtig, dass auch diese Maßnahmen zukünftig stärker genutzt werden können. Es gibt eine Studie vom Technikfolgenabschätzungsbüro des Deutschen Bundestages Anfang der 2000er Jahre, das ein gigantisches Potenzial eben in der sogenannten petrothermalen Geothermie sieht, auch gerade zum Beispiel für die Stromerzeugung. Wir sind ja hauptsächlich mit den aktuellen Verfahren eher im Bereich Wärme- und Kältebereitstellung.
Ja, vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir zur Fraktion Die Linke, zum Kollegen Jörg Sissan.
Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Nochmal eine Frage an Herrn Fabian Arends, Fraunhofer IEG. Sie haben es ja verfolgt, die Debatte um den Trinkwasserschutz. Auch Sie haben dazu Ausführungen gemacht. Wollen Sie das nochmal ergänzen? Wollen Sie eine abschließende Stellungnahme zu den verschiedenen Positionen geben? Und wenn Sie auf die Frage von Herrn Otto eingehen wollen, also bitteschön.
Ich glaube tatsächlich, zu dem Trinkwasserschutz haben wahrscheinlich auch besser qualifizierte Leute hier schon ausreichend Stellung genommen. Ich glaube, das mit der Industrie ist noch mal spannend. Da würde ich wirklich gerne drauf eingehen. Tatsächlich ist es so, die meiste industrielle Wärme, die benötigt wird, die steckt in Dampfnetzen drin. Chemiefabriken, Papierfabriken, Lebensmittel, typischerweise um 200 bis 250 Grad. Das hole ich nicht so aus der Geothermie raus, sondern das würde immer so funktionieren, dass ich im Prinzip Geothermie fördere, also fördere, warmes Wasser habe und dann diese Wärme nochmal mit einer Wärmepumpe aufwerten müsste. Alternativ kann ich dazu Abwärme, die in der Fabrik selbst anfällt, nutzen. Und da kann ich Ihnen noch einen Begriff reinwerfen, der ist nicht in der Stellungnahme mit drin, den können Sie sich aber dick anstreichen, weil der auch aus der Definition der Wärmepumpe rausfällt. Das ist nämlich Dampfnachverdichtung. Wie das dann funktioniert ist, ich versuche erstmal dieses Wasser zu verdampfen und habe dann einen Verdichter, mit dem ich das im Prinzip auf einen höheren Druck bringe, damit es in der Fabrik genutzt werden kann. Das ist in der Definition nicht drin, aber das ist die Technologie der Wahl in der Industrie, um sowas zu machen. Es ist so, die Abwärme wird häufig wahrscheinlich in der Fabrik selber genutzt, einfach weil es eine wertvolle Ressource ist. Es wird ein Teil vielleicht nur dann in, möglicherweise noch in Fernwärmenetze weitergegeben. Aber die Wiederverwendung der Wärme und dann im Prinzip die Überschusswärme abzugeben in die Fernwärme ist total wichtig. Und ist eben auch in dem Sinne auch wieder zu überlegen, mit den Fernwärmeleitungen, die dort auch in das überragende Interesse mit hereinzunehmen, weil die nämlich die Mittel dafür sind, diese Wärme zu verteilen von den Fabriken, die möglicherweise vor den Städten am Stadtrand sind, in die urbanen Ballungsgebiete hinein. Ich glaube, der letzte Punkt, den ich vielleicht noch machen möchte, ist nochmal die Frage der Finanzierung, Subventionen, weil das auch anklang. Im Bereich der Fernwärme gibt es üppige Programme mit der Bundesförderung effiziente Wärmenetze, die sowohl CAPEX als auch OPEX bezuschusst. Es gibt nichts Vergleichbares für die Industrie. Nicht im Umfang und nicht in dieser Struktur. Und das fehlt im Moment. Und die Industriebetrieben stehen häufig einfach vor der Entscheidung, stecke ich das begrenzte Geld in die Produktionsanlage oder stecke ich es in den erneuerbaren Energieerzeuger. Und da sind einfach aufgrund des Kapitalmarkts Renditeerwartungen, das muss ich innerhalb von 2 bis 3 Jahren gerechnet haben. Und der Energieerzeuger, da bin ich dann bei über 10. Und es fällt regelmäßig die Entscheidung, dann eben nicht an den Energieerzeuger ranzugehen, sondern an die Produktionsanlage. Da würde tatsächlich Subventionen in einem gewissen Umfang helfen. Am Ende ist es aber so, das scharfe Schwert ist vor allem die CO2-Bepreisung, denn die bringt das Ganze in die Wettbewerbsfähigkeit. Und das ist vielleicht der Appell, den ich hier zum Schluss machen möchte. Das Ganze funktioniert nicht ohne die CO2-Bepreisung. Da darf nicht dran gerüttelt werden, weil sonst läuft das Ganze ins Leere.
Vielen herzlichen Dank. Dann sind wir
am Ende der Anhörung zu diesem wichtigen Thema. Ich darf mich bei allen Beteiligten recht herzlich bedanken, vor allem natürlich bei unseren Sachverständigen, dass sie so früh den Weg nach Berlin gemacht haben, wobei die meisten wahrscheinlich gestern schon gekommen sind. Herzlichen Dank für Ihren Sachverstand. Ich darf die Obleute daran erinnern, dass wir uns um 10 Uhr zur Obleutebesprechung treffen und dann um 10.30 Uhr hier in diesem Raum zu unserer 14. Ausschusssitzung. Herzlichen Dank und wünsche Ihnen eine gute Heimreise. Vielen Dank.